Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Der Fukuhila ist gekämmt, das Stirnband sitzt perfekt und die weißen Tennissocken sind hochgezogen. Nichts vermag uns heute die Laune zu trüben, oder? Diese Frage stellen sich heute unsere 4 tollpatschigen Tennistölpel auf die ein oder andere Weise. Denn Topspin ist zurück und endlich fliegen uns wieder virtuelle Filzbälle um die Ohren. Doch wie gut kann spaßiges Gameplay über mangelnde Extrameilen hinwegtrösten? Wie viel Echtgeldwährung steckt in diesem 2K-Spiel? Und hat es Marvin wirklich geschafft, 2 Stunden in einem Sportspiel zu überleben? Finden wir es heraus in der neuen Folge 2 Stunden Später.
Einen wunderschönen guten Tag und gelobt sei die Sonne zu einer brandneuen Ausgabe des 2 Stunden Später-Podcasts. Liebe Podcast-Freundinnen und Freunde und solche, die es werden wollen, euch steht eine absurd gute Folge bevor, die wir noch aufzeichnen müssen, aber ich habe schon in die Zukunft geschaut und weiß, das wird auf jeden Fall ein Granatenspaß, denn ich habe wieder 3 fantastische Kollegen und Freunde an meiner Seite, die ich jetzt begrüßen darf. Und wenn ihr zum ersten Mal zuhört, dann stelle ich sie auch gerne vor. Und zwar haben wir zum einen, er trägt immer schwarz, weil es auch ein wenig seine Seele ist. Er mag nur JRPGs und hasst, abgesehen davon, so ziemlich alles. Das ist Marvin.
Ja, das ist die perfekte Beschreibung. Willkommen, hallo, hi, schön, dass ihr da seid. Ah, geil. Ich war so gespannt, ob es Timo oder ich bin.
Ich habe es versucht, so lange wie möglich irgendwie offen zu halten und mich dann, aber auch dann gedacht so, ja, wen nehme ich jetzt?
So einfach mal kurz mittendrin verlaufen, aber dann am Ende wieder die Kurve gekriegt.
Ja. Als nächstes möchte ich jemanden ankündigen und vorstellen, der von sich behauptet, dass er nicht kochen kann, was eine absolute Lüge ist. Denn A, grillt er wie kein Zweiter und hat jetzt casual angefangen, ach so, ja, ich mache jetzt mal so Ramen from scratch, die absolut lecker aussehen. Und wenn man ihn dann fragt, so, ja, aber jetzt kannst du nicht mehr sagen, dass du nicht kochen kannst, ne? Also die Zeiten sind vorbei, sagt er immer noch, nö, ich kann nicht kochen, was absolut heuchlerisch ist. Es ist mein lieber Chris.
Hi, einen wunderschönen guten Tag. Ja, das bin ich und ich kann nicht kochen.
Du hast einfach Ghibli-Food einfach in Quatsch. Real Life gefunden.
Das darfst du jetzt einfach nicht mehr sagen, das zählt nicht.
Wirklich. Ja, aber ich finde, also jetzt mal Real Talk. So, ja. Ich bin super stolz drauf, dass die Ramen wirklich geil geworden sind. Also ich hatte zuerst so ein bisschen so, die ersten Ramen, die ich gemacht habe, waren so mit Schützenhilfe, ne, so ein bisschen Stock-Footage gekauft. Und die zweiten waren jetzt wirklich from scratch und die sind wahnsinnig geil gewesen. Ich hatte Hilfe von dem guten Kumpel Miggi, den man vielleicht auch schon mal gehört hat. Grüße. Shoutout. Der absoluter Ramen-Experte ist. Und dann Shoutout an den kleinen, niedlichen Ramenladen hier 20 Minuten, Asia-Store hier 20 Minuten von uns weg. Und ansonsten, ja, ich finde aber trotzdem, dass man nicht sagen kann, man kann kochen, wenn man 2 Gerichte und brennende Spaghetti produzieren kann. Also ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr können am Kochtopf.
Ich würde das gerne einfach der Community quasi in deren Gewissen und Finger geben. Die können gerne in den Socials schreiben, kann Chris kochen oder nicht, wenn er A, absolut irre ist am Grill. Also ich habe Bilder gesehen, das glaubt ihr nicht. Und jetzt halt einfach Ramen machen kann. Könnt ihr gerne entscheiden, aber bis dahin möchte ich unseren vierten im Bunde vorstellen. Er ist quasi unersetzlich. Er ist jemand, der das Wort Zufall nicht mag. Denn er spielt alles mit Purpose.
Ja.
Es ist Timur.
Auch Renmo genannt. Hallo. Ich musste ja letztens jemanden auf dem Socials erklären, wo Renmo herkommt. Und falls auch du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, nicht weißt, was da passiert, es ist eine Symbiose aus Random und Timur und daraus wird Renmo. Und jeder und jede sollte seinen Renmo in sich auch mal freien Lauf lassen. Macht einfach mal in Famous 2 wieder an. Oder installiert euch doch einfach mal Age of Empires 3. Oder Fable 2 mal wieder rausholen. Warum denn nicht? Lass uns das doch alle mal spielen. Babylon's Fall. Ha, psych. So. Hallo, ich freue mich. Ich wollte Babylon's Fall mal spielen, aber am Anfang war so, ey, bitte log dich an bei Square Enix. Weißt du, nö, mach ich nicht. Fickt euch. Ausgemacht. Deinstalliert.
Einfach ganz konsequent.
Ich muss sagen, es ist schön, mal wieder eure Stimme zu hören. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr könnt gerne auch jetzt nachfolgend gerne berichten, wie es euch geht. Aber ich möchte auch fragen, was habt ihr denn so in der letzten Zeit gespielt? Wir fangen an mit Chris. Was ging bei dir so ab?
Okay. Gut, wir arbeiten uns von unten nach oben. Worauf ich mich am meisten gefreut habe und was letztendlich für mich jetzt tatsächlich vielleicht die größte Enttäuschung des Jahres geworden ist, ist mein Pick von der letzten Ausgabe, No Rest for the Wicked. Ich erspare euch alles. Wer mein Rant hören will, der kann sich gerne die neue Darf ich vorstellen Folge anhören. Da habe ich es ein bisschen ausführlicher dargelegt. Aber im Endeffekt ist es so, ich bin zu Start des Early Access reingegangen und habe von da an einfach ein bisschen gespielt. Und was ich erlebt habe, hat mich gebrochen. Scheiße. Weil es ist eine Mischung. Also generell ist es so, diese Mischung aus Diablo, Souls und allem, was damit reingeworfen wird, ist fantastisch. Und das Kampfsystem ist fantastisch. Es macht richtig viel Spaß. Es sieht geil aus. So diese ganzen, weißt du, das Charakter, die Charakter sind geil, das Storytelling ist geil, die Story ist auch noch interessant. So alle Sachen, die schwer zu produzieren sind und hinzukriegen sind, sind gegeben und da. Und dann wirft sich das Spiel einfach in den Early Access Tagen so viele Stöcke in die eigenen Speichen, die für mich also völlig unverständlich sind. Aber ja, es ist sehr viel passiert. Am Anfang so, du siehst drüber hinweg, man kennt es. Jeder von uns war schon mal gehypt auf ein Spiel und hatte Bock, ein Spiel zu lieben.
Yep.
Und dann mit jedem, es ist wie so ein Typ, es gibt so diesen Sketch, den kennt jeder von euch, oder? Wo der eine Dude mit einem Löffel hinter dem anderen herläuft und den immer mit dem Löffel haut und es ist ein scheiß Löffel, es macht nichts. So, da heißt irgendwie der Incredible Slow Murder with a Stupid Weapon oder sowas, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall läuft die ganze Zeit und haut immer wieder und immer wieder, aber irgendwann crackt es und irgendwann tut's weh und irgendwann gehst du kaputt und so hat sich das angefühlt, wenn ich hatte einfach so viele Punkte und habe immer gesagt, ja, es passt schon. Ja, nee, das passt schon. Und irgendwann war es einfach so crack und dann so, nee, die Scheiße fresse ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich wirklich wütend und es dauert wirklich ewig, bis ich in einem Videospiel gebrochen bin oder so, aber das Spiel hat es geschafft und am Ende habe ich einfach gesagt so, warum muss ich mir das antun? Es ist ein Early Access. Ich weiß, wenn es rauskommt, dass es fantastisch wird. Ja. Also höre ich jetzt auf, mich zu ärgern, leg's einfach zur Seite. Mein Fazit ist,
sehr gut.
Meiner Meinung nach hat der Early Access weder dem Spiel noch den Moon Studios einen Dienst erwiesen, denn die hatten davor einen extrem hohen Stand bei mir. Und jetzt, ja, ist der einfach ein bisschen, ist der Ruf einfach ein bisschen angekratzt.
Aber meinst du, es wird geil noch?
Ja, ich meine, wenn das Spiel final fertig ist, wird das extrem geil.
Okay.
An dieser Stelle kleine Shameless Self-Promotion, denn Trant hat sich dem Spiel auch gewidmet. Und in der kommenden Game-2-Folge sollte nicht irgendwas passieren, das kann man bei uns nie wissen, wird Trant auch einen Beitrag dazu haben. Und er hat mit Thomas Mahler gequatscht. Der quasi Chef der Moon Studios ist, eine Stunde lang. Und er hat mir schon ein bisschen was erzählt, also Trant. Und mal gucken, also in welcher Form das alles Verwendung findet, dieses Interview. Aber Thomas hat da auch ein paar spannende Sachen erzählt.
Oh, okay.
Kann ich gleich mal off the record nach dem Podcast ein bisschen was erzählen. Ich meine, wenn der Podcast draußen ist, ist die Folge draußen. Dann deswegen guckt einfach dann die Folge. Aber da wir jetzt noch ein bisschen quasi in der Vergangenheit sind,
Er hat halt auch, Thomas Mahler hat einen Tweet rausgehauen, er verteidigt sehr die Early-Access-Geschichte auf Steam, war es halt so, dass am Anfang extrem hohe Wertungen kamen und dann ist es krass abgefallen und gebröckelt, weil einfach wirklich viele Leute auch diese Kritik gesehen haben. Das Ding ist, es ist ein Early-Access, klar, ist ein Totschlagargument. Wie kannst du was kritisieren, wenn es in einem Early-Access ist, weil wir arbeiten ja noch dran, aber meiner Meinung nach hat es sich halt eher angefühlt wie ein Playtest, wie ein bezahlter Playtest von uns Spielern, was ich dann ein bisschen schwach fand. Ich habe Alphas gespielt, die besser waren als der Early-Access in den ersten Tagen. Dann wurde ganz viel gepatcht, so ist es ja immer. Aber ich bewerte halt mein Erlebnis mit dem Spiel und das waren die ersten Tage. Also ich kann jetzt nicht auch jeden Patch nachspielen und daraufhin immer meine Meinung dazu ändern. Ich spiele es dann, wenn es fertig ist, freue mich drauf. Aber er hatte in einem Tweet jetzt letztens rausgehauen, dass er das No Rest for the Wicked mit Herr der Ringe vergleicht. Und da dachte ich auch so wieder, Bruder, okay, chill mal.
Er hat ja auch gesagt, dass, also er hat ja auch Early Access irgendwie verteidigt und meinte, ja, Dark Souls hätte auch von Early Access profitieren können, wo ich dachte so, ja, okay, ja. Das ist auf jeden Fall
eine
solide Aussage. Aber was hast du denn noch so gespielt?
Ich habe noch gespielt, und jetzt mach ich's ein bisschen schneller, Another Crab's Treasure ist wahnsinnig ulkig, spaßig, soulig und macht einfach Bock. Ist so, also du bist eine Krabbe und soulst dich durch die Unterwasserwelt und sammelst immer wieder neue lustige Panzer ein, die verschiedene Fähigkeiten haben, und im Endeffekt ist es ist süß, es ist soulig, aber es hat auch knackige Kämpfe. Also irgendwann hat mich mal einer wirklich ein paar Mal auf die Matte geschickt und ich dachte, das wäre alles ein Witz hier. Nee, dann wurde es ein bisschen knackiger, hat Spaß gemacht, und dann habe ich jetzt gerade noch Stellar Blade reingekriegt und heilige Scheiße, das macht auch richtig, richtig Laune. Also ich finde es ein bisschen weit hergeholt. Also das hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt, als durch Social Media ging so, bla bla bla, das neue Sekiro, bla bla bla. Mhm. Und ich immer so, ja, warum muss es denn immer gleich das neue Sekiro sein? Warum kann es nicht einfach was Cooles sein? Stellar Blade ist für mich eine wunderbar coole Mischung aus Nier. Hat Sekiro-Mechaniken, klar, aber es ist halt irgendwie was Eigenes. Bisschen Devil May Cry noch und ja, okay. Parry ist drin, ja. Ausweichen ist drin, du kannst beides ziemlich cool auf die Spitze treiben und Gegner damit dann auch platt machen und so. Das macht richtig Bock, ja.
Moment, ist Parry drin oder Matthew Parry?
Shout out. Matthew Parry, habe ich noch nicht getroffen, aber vielleicht.
Shout out und Ruhe in Frieden, ne? Aber
ja, rip Matthew Parry, aber Stellar Blade macht mir sehr, sehr viel Spaß und geil. Ich knipse einfach diesen ganzen Streit im Social Media gerade aus und versuche einfach nur sowieso Freude zu haben.
Ey, weg, da wohne Scheiß, wirklich.
Geil. Das heißt, bist du dafür, also es gibt ja für alle, die jetzt irgendwie nicht wissen, was ist denn jetzt mit Stellar Blade los? Also es gibt ja eine kleine Kontroverse, weil anscheinend ist es so, als das Spiel rauskam, kam ein Patch raus, das dazu führte, dass die zum Teil freizügigen Outfits der Protagonistin nicht mehr ganz so freizügig sind. Und dann gibt es natürlich einen Shitstorm im Internet, wo Leute sagen so, ach, so aber das ist doch, wo ist das denn jetzt mit der Freiheit? Und bist du dann dafür oder dann?
welche Seite stellst du also, dich? Generell muss man dir wirklich kurz, deswegen hat Marvin auch gerade den Witz angestimmt, es ist ultra freizügig, auch jetzt noch mit Patch 1.002, der minimale Stofffetzen in bestimmte Stellen der Anzüge der Protagonistin Eve gepatcht hat. Wie kann er es wagen? Es ist immer noch ultra freizügig. Und das Zweite ist, es geht um Blut. Wie viel Blut jetzt an Eve kleben bleibt, wenn sie irgendwen massakriert. Und ja, es ist immer noch ultra blutig. Auch wenn jetzt nicht mehr ganz so viel Blut kleben bleibt. Das Ding ist, ich hab's, als ich die Beta gespielt habe, war das mein erster Satz, war, ich brauche diesen ganzen Jiggly-Kram nicht. Ja. Das Spiel ist auch immer noch gut, wenn du das alles wegnehmen würdest.
Diese Mechanik von den Brüsten, wie sie sich bewegen am Anfang einer Sequenz, das ist echt.
Ja, ist abgefahren. Das ist echt endlich mal wieder eine richtige weibliche Videospielfigur. Und dann kommt Sony und macht alles kaputt.
Kennt ihr das von How I Met Your Mother? Dieser Moment, dieses Scheibenzerbrechen und dann kann man eine Sache nicht mehr sehen. Ja. Das hatte ich mit dem Game 2-Beitrag mit dem glänzenden Popo, der immer angestrahlt wird. Ich kann das jetzt nicht mehr nicht sehen. Ich gucke jetzt immer hin und sehe nur diesen angestrahlten Popo. Ich habe das auch Mine gesagt. War so, guck mal, egal wo ich hinlaufe, der Popo strahlt. Sie war so, wo kommt die Lichtquelle her? Das hat mir gar keinen
Sinn. Wir haben halt montags immer so eine Besprechung, so ein Brainstorming-Session, wo wir dann halt überlegen, was wir halt für Gags oder so, oder wo wir halt über das Spiel reden und überlegen, so, was können wir damit machen? Und wir saßen da und wir haben halt so Gameplay auf dem Monitor. Ich war so, wo kommt denn jetzt das Licht her? Und dann warst du erst so, das ist doch die Drohne. Ich so, nee, also guck, die Drohne ist doch woanders und der Raum ist dunkel, aber warum ist diese Hose, also woher kommt diese? Und dann waren wir auch eine Zeit lang so, haben wir ganz genau hingeguckt.
Dann kommt so jemand rein.
Ich möchte kurz festhalten, dass du dafür bezahlt wirst, Kuro.
Also es war echt so, ja, wo ist denn die Lichtquelle?
Geil.
Ja, und war ein bisschen sehr seltsam. Also dieses Meeting war so, wo dann so, über Stellar Blade geredet haben und hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch, ich glaube, wenn da irgendwie Menschen von draußen reingekommen wären oder so. Also, kann ich mir jetzt auch nicht erklären, wo, also warum leuchtet das die ganze
Zeit? Sie schauen schon seit 4 Stunden auf diesen Arsch.
Oder wird so nachgestellt. Ich weiß
nicht, wo das Licht herkommt.
Wenn das Licht hier wäre. Kuro, dreh dich mal. Ah! Ja.
Hast du noch irgendwas gespielt?
Ja, bestimmt, aber ich lasse es mal bei den 3 Titeln.
Ich würde bei Stellar Blade mal ganz kurz reinspringen und mich da einfach jetzt mal vorne positionieren, weil dank dem zauberhaften, ehrenvollen und wunderschönen Timur habe ich nämlich auch ein bisschen Stellar Blade gespielt.
Ich habe es ihm gekauft.
Gonorös ist er. So, mit dem Podcast-Mula, was er uns hier abzieht. auf jeden Fall, liebe Freunde, ich habe es auch ein bisschen gespielt und ich finde es bisweilen auch ganz cool. Also ich mag gerade die Bosskämpfe, diesen herrlich anspruchsvoll, aber jetzt nicht zu unfair. So, sie machen total Spaß, wenn man schnell das Pattern lernen kann. Wo ich mich aber dran störe, ist nicht, dass vieles irgendwie doch sehr von Nier Automata abgekupfert ist. Ich mag das, ich finde es irgendwie ganz schön. Sondern, dass ich mich irgendwie oft nicht zurechtfinde. Also ich habe schon oft den Moment gehabt, dass ich nicht wusste, wie es weitergeht. Also irgendwie finde ich das Leveldesign nicht so gut, als dass es für sich erklärend ist. Also
wie viele Stunden immer, hast du schon drin, ungefähr?
I don't know. 5 bis 10.
Okay, dann sind wir wahrscheinlich ungefähr gleich.
Also ich hänge gerade so ein bisschen im Ödland rum, hab das auch so ein bisschen erkundet. Und das ist eine Sache, die ich total schade fand und was ich auch damals schon an, wie hieß es nochmal, dieses Samurai-Spiel auch von Sony?
Tsushima.
Ghost of Tsushima.
Das habe ich damals auch da schon kritisiert. Dieses, du gehst irgendwo hin und dann, keine Ahnung, ist dann ein total besonderer Ort und du weißt, da wird irgendwas sein und irgendwas passieren, aber das Spiel lässt es dich nicht erkunden, weil du die Quest nicht angenommen hast. So, und das war damals so, mit so Gräbern, wo du Equipment finden konntest. Und ich war hier so in der verbotenen Zone und ich war so, Alter, geil, jetzt habe ich das gefunden und wie cool. Und das Spiel hat mir eigentlich immer beigebracht, ich kann Dinge erkunden und dann werde ich dafür belohnt. Und dann war ich so, Alter, verbotene Zone, da wartet jetzt bestimmt irgendwie voll der geile Boss auf mich und optional und ich habe mega Bock und bin da runtergeklettert und es hat so mega lang gedauert, es war auch super dunkel, aber ich war so, okay, ich darf keinen Fall Damage kriegen, überall so ganz vorsichtig runtergegangen und dann war da unten halt nichts.
Oh,
und dann bin ich da wieder hochgegangen, war so, ja, okay, das war jetzt einfach verschenkte Lebenszeit. Oder auch in so einem Labor, sag ich mal, innerhalb dieses Ödlands bin ich auch so ein bisschen rumgelaufen und dann hatte ich da eine Quest und dann hieß es, ja, du musst jetzt hier, der Aufzug, der funktioniert wieder nicht selber. Ich habe doch gar keinen Aufzug gesehen, welcher Aufzug denn? Ich bin dieses ganze Gebäude auf und ab gelaufen. Ich habe diesen Aufzug zum Verrecken nicht gefunden, bis ich dann gesehen habe, dass der hinter so einer Wand versteckt war in dem Raum, wo ich drin war. Und das ist so, das sind so Level-Design-Entscheidungen, wo ich mir denke, boah, also geht, glaube ich, auch besser, weil, also es muss ja viel intuitiver sein, aber da hat es bei mir echt leider gar nicht gefunkt.
Ja, sowas gab es in Spiele,
verstehe ich,
in den letzten Wochen, die bei dir eher gefunkt haben?
Ich habe gerade ein kleines Problem und ihr werdet mich wahrscheinlich auslachen, wenn ich das gerade erzähle.
Nein, wir sind unter uns.
Ja, eben drum.
Du spielst wieder Rebirth.
Ey, ne, er spielt wieder Final Fantasy 10 oder so.
Mine hat aber ehrlicherweise den Hardmode gerade beendet, was ich sehr eindrucksvoll fand.
Respekt.
Nevertheless.
Respekt.
Ich spiele gerade relativ viel. Ich spiele auch dieses EA Originals SAO, wie auch immer der ganze Name ist. Sehr kurzes Metroidvania. Kann ich okay Sachen drüber sagen, aber es wirkt doch viel wie Prince of Persia, ohne Prince of Persia zu sein. Und es ist viel linearer, die Herausforderung fehlt so ein bisschen. Also irgendwie so richtig zündet es bei mir nicht. Es ist kein schlechtes Spiel, nur gerade neben dem Prince of Persia, was vor gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist, denke ich mir, besonders ist es aber auch nicht so. Ich habe jetzt auch viel Mobile wieder gespielt. Jetzt kam auch ein neues Vampire Survivors Update, was ich gestern Abend direkt bis 2:30 gespielt habe. Und also Sachen, also ich beschäftige mich gerade relativ viel mit vielen verschiedenen Spielen, was recht unüblich für mich ist, weil eigentlich spiele ich immer gerne ein Spiel, das spiele ich durch und dann gehe ich zum nächsten. Damit immer jedes Spiel für sich wirken kann. Bitte? Mhm.
Und das ist dann Final Fantasy meistens?
Nee, nein, Quatsch. Aber ich bin jetzt gerade in der Position und das ist der Punkt, wo ihr mich, glaube ich, so ein bisschen auslachen werdet. Mhm. Also nach Final Fantasy wirken auf mich alle anderen Spiele irgendwie schlecht. Und es ist jetzt gar nicht, also dass die Spiele per se schlecht sind, sondern einfach so, dieser Production Value bei Final Fantasy war so krass, dass ich jetzt andere Spiele angucke und denke mir, du bist halt nicht so krass.
You don't even try. Du,
ganz ehrlich, ich lach da nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte das auch. Nicht mit Final Fantasy, aber ich hatte das. Ich hatte es mit From Software Titeln, dass du nicht anders kannst, als bei anderen Kampfsystemen zu sagen, ich würde es gerne mögen, aber es ist halt einfach schlecht. Das ist einfach schlechter als das, was ich liebe. Und das ist im Endeffekt, das ist ja genau dieselbe Geschichte. Also für dich, mit dir hat Final Fantasy was gemacht, was andere Spiele gerade nicht mit dir machen. Voll. Und deswegen denkst du, hey, das fehlt mir, das vermisse ich.
Voll. Ich will nicht wieder in Final Fantasy reinspringen, aber ich habe so irgendwie jetzt so.
Du.
Ich habe nö, also klar darf ich, aber ich will gar nicht. Ich habe gar nicht die Lust darauf, aber ich habe halt Lust auf ein Spiel, was mir denselben Value bringt, so das mich ähnlich motiviert. Und ich bin jetzt gerade die ganze Zeit auf dem Sofa und ich spiele dann immer so ein bisschen, aber
wenn ich eine Stunde
Stellar Blade gespielt habe, dann bin ich halt auch so, ja, okay, reicht jetzt auch. Also es huckt, ich brauche einfach was, ich suche etwas, was mich so krass huckt.
Nichts schafft das gerade. Das hab ich mit Literatur so häufig. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich so ein 5-Sterne-Buch beendet habe, während die nächsten 3-4 Bücher, die ich lese, es never ever schaffen, dieses eine Ding rauszukitzeln. Ist so ein bisschen wie auch bei Serien oftmals, wenn du Game of Thrones geguckt hast und so, dann denkst du, okay, wir gucken jetzt alle Vikings. Und dann guckst du Vikings und bist so, jo Leute, pff, fuck you.
Also Vikings ist auch heftig wack.
Vikings ist einfach das fassende Furious, das Fantasy. So. Auf jeden Fall kenne ich das sehr, sehr, sehr gut, lieber Marvin, weil ich habe dasselbe vor kurzem mit einem Buch gehabt. Ich habe letztens The Expanse, was ja auch eine Amazon Prime Serie ist, das erste Buch heißt schlag mich tot, wie es heißt.
Interessanter Titel, aber
schlag mich tot. Caliban's War, es ist Caliban's War. Es gibt 9 Bücher. Ich habe es gelesen, ich habe es verschlungen. Es ist so unfassbar gut. Hab dann den großen Fehler gemacht, hab dann direkt Band 2 weiterlesen wollen. Hab nach Seite 200 gemerkt, so, ich bin so fucking satt mit diesem Buch, mit dieser Welt. Ich muss eine Pause machen. Und hab dann Ranmur 3 Bücher danach angefangen und bei allen 3 Büchern nach so 50, 70, 100 Seiten gemerkt, so, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich die alle weggelegt und dann war ich so, ey, man muss nichts beenden, nur um es zu beenden, sondern man muss wirklich das konsumieren, worauf du gerade richtig, richtig Bock hast. Und dann habe ich die wirklich weggelegt. Das waren auch sehr, sehr, sehr gute Bücher. Die werde ich auch safe irgendwann weiterlesen, wenn die Mut dann dafür da ist. Und habe dann ein Buch gefunden, das nennt sich The Art of Prophecy, was unfassbar gut ist, was halt so ein japanischer Fantasy-Samurai irgendwas, und ich habe es einfach jetzt auch, ich verschlinge es gerade, und das ist exakt der Point, den du auch gerade bringst mit diesem, gerade nachdem du was richtig, richtig Geiles konsumiert hast, dann können die Nächsten nur abkacken, bis dann irgendwann dieser eine kommt, der genau deinen Sweet Spot dann trifft. Und das kann auch bei dir eventuell sein, dass es ein Tennisspiel vielleicht ist, was wir gleich rausfinden werden.
Who knows?
Und bei Literatur ist es ja oftmals so, die Expanse ist halt Sci-Fi, also wirklich Dark Sci-Fi. Und jetzt das andere, was ich jetzt ist, was genau mein Gusto ist, ist halt einfach so japanisches Feudales mit Magie und Katanas. Es ist so weit voneinander entfernt. Gut, nicht in meiner Welt, nicht in meiner Bubble, aber halt generell, so dass man halt da einfach mal auch vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen muss. Also wirklich von Final Fantasy zu einem Animal Crossing, keine Ahnung, irgendwie sowas, dass du dann da merkst, so, ey, Moment mal, richtig geil. Oder so ein Kartenspiel, Balatro oder sowas halt.
Ja. Ich glaube nämlich auch, dass es vollkommen okay ist, dass wenn du irgendwas gespielt hast, was dich wirklich ziemlich berührt hat und nachhaltig irgendwie auch so mitgenommen hat, dass es danach gar nicht schlimm ist, wenn du Spiele spielst, die dich halt nicht so berühren. Es ist auch vollkommen okay, wenn du sagst so, ey, ich hätte das gerne wieder. Ich find's aber auch eigentlich dann ganz angenehm, mal Spiele zu spielen, die halt dann nicht so krass sind, weil es dann auch irgendwie so und dann so bemerkbar macht, so, hey, deswegen mag ich halt in dem Fall, deswegen ist mir Final Fantasy VII Rebirth auch so wichtig oder so krass in Erinnerung geblieben, weil halt sowas wie, ja gut, da hast du ja aber auch Spiele ausgesucht, also so ein Tales of Kanzera Sau oder Stellar Blade vielleicht halt auch einfach nicht mit dem Kaliber schießen können. Und deswegen treffen sie auch nicht in dein Herz so rein.
Ja.
Aber es wird irgendwann wieder ein Spiel geben, dass dich catchen wird.
Aber also manchmal
die Zeit wird das heilen, das Problem.
Ja, und manchmal ist es ja auch so, du isst eine geile Rahmensuppe von Chris und denkst dir, oh mein Gott, wie kann man denn sowas Geiles kreieren? Aber am Tag drauf ist einfach so ein Toast mit Käse genau das, worauf du gerade Bock hattest.
Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass
Toast mit Käse ist auch kochen.
Das stimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Podcast gehe mit dieser Meinung und das vor allem von Kuro so viel Verständnis bekomme. Das ist gerade
ja, das richtig, die richtige Therapie, ich, oder?
Ja, wirklich, Therapie. Das ist gerade so, wie, als würden wir uns so alle in den Arm liegen und sagen, ja, es ist okay, doch. Videospiele nach einem guten auch einfach ein bisschen.
Das machen wir doch. Einmal im Monat, deswegen machen wir diese Gruppe doch auch.
Ja, und ich finde, das ist ein schöner Punkt. Also ich glaube, das kennt auch wirklich. Also auch von den Hörern und Hörerinnen werden das viele kennen.
Aber ich finde es insane, weil ich hatte das wirklich vorher noch nie. Es hat noch nie ein Spiel gemacht, dass ich danach dachte, ja, irgendwie, also das andere Spiel ist jetzt aber ganz schön blöd so. Das
hatte ich nach Elden Ring so krass. Mhm.
Vielleicht nach muss Breath ich einfach
Wild,
Elden Ring
so nach Breath of the Wild war es krass, ja. Ja, stimmt. Elden Ring war es auch Odyssey. Krass.
GTA 5?
Ja, GTA 4?
Ich glaube, GTA 6 wird noch
GTA alles seit umräumen. GTA 3?
Ja. Red Dead Redemption war auch so ein Ding, wo man so war, so, ey, ich werde nie wieder was spielen. So.
Ja.
Ich möchte aber für alle ZuhörerInnen noch eine kleine Koop-Empfehlung reinwerfen, weil ich finde, Koops sind eine tolle Sache und mit Freunden zusammenspielen, das ist immer gut. Das kann man machen, wenn man Demokratie der Welt bringen möchte. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man zusammenspielen kann.
Jetzt
nämlich
Tennis!
Das Spiel, ja klar, das auch. Ich möchte Wizard with a Gun noch einmal ganz kurz in den Raum werfen. Vielleicht ein Spiel, das der ein oder andere von euch nicht auf dem Schirm hat. Ein Spiel von Devolver gepublished.
Ist spaßig.
Es ist literally das, was der Name sagt. Man ist ein Zauberer mit Waffen und man geht quasi in eine Welt rein, die immer auf 5 Minuten limitiert ist, die dem Untergang, dem Chaos quasi entgegensieht. Und
klingt nach Roguelite.
Ja, doch, es ist ein Roguelite, ja, kann man glaube ich sagen. Okay. Man stirbt nicht zwingend immer, man kann halt aktiv aus der Welt rausgehen, man kann den Timer verlängern. Und so sammelt man halt Ressourcen, besiegt Bosse, Minibosse, Zwischenbosse, was auch immer. Und sammelt dadurch Zahnräder, damit schaltet man neue Welten frei, dadurch kriegt man neue Ressourcen, kann sich bessere Sachen craften und hat dann verschiedenes Waffenarsenal mit verschiedenen Magiepatronen und es ist ein einfach sehr, sehr, sehr spaßiges Koop-Spiel. Das heißt, wenn ihr irgendwie jemanden habt, mit dem ihr gerne zusammen Spiele spielt und ihr seid gerade auf der Suche nach einem, dann ist Wizard with a Gun vielleicht für euch richtig.
Schön.
So.
Sehr schön.
Gut. Timur, du hast ja schon von deinen kleinen Eskapaden in literarischer Form gesprochen, aber gab es auch irgendwas Digitales in der Welt der Unterhaltungsmedien, das dich irgendwie gehuckt hat?
Ja, ich bin ja gerade, nee, ich fange anders an. Ich hatte einen Sonntag, der war vor einigen Wochen, da war ich richtig lazy, so richtig lazy. Ich habe letztens einen neuen Begriff kennengelernt, das tut mir sehr leid. Wir kennen alle FOMO, Fear of Missing Out, wir alle kennen JOMO, Joy of Missing Out und neu im Game ist jetzt, ja JOMO ist das Beste, das neue im Game ist FOBO, Fear of Better Options, das hasse ich. Ich hab das jeden Sonntag.
Ich hab dir direkt gesagt, das muss aufhören.
Ja, es muss aufhören, das muss wirklich aufhören. Aber ich hab das jeden Sonntag sitze ich da und lese meinen Manga und dachte mir, ich könnte auch Anime gucken. Gucke Anime, ich könnte auch Videospiel spielen. Spiel Videospiel, ich könnte auch was lesen. Ich gehe draußen spazieren, die Sonne. Ey, können wir nicht einfach chillen? Können wir nicht einfach mal nicht darüber nachdenken, was wir gerade machen? Und deswegen hasse ich FOBO. Und ich hatte einen Sonntag und da dachte ich mir, fuck you FOBO, jetzt wird einfach gechillt. Und dann war ich lazy. Und lazy hieß für mich Cozy Lazy Gaming. Unter anderem SnowRunner.
Oh, yes.
Ich habe nämlich, wie heißt das, Chris? Expeditions. Entdeckt gehabt und dachte mir, oh, sieht genau nach meinem Gusto aus. Habe aber ganz schnell gemerkt, ganz viele sagen so,
das ist nicht geil.
Und ich weiß, dass Chris 15.000 Stunden in SnowRunner drin hat.
Ja, das ist geil.
Da dachte ich mir, ich habe doch safe irgendwo SnowRunner rumliegen. Irgendeinen Game Pass, irgendeinen Prime Game, irgendeinen Epic Store, irgendwas. Ich war so, Game Pass, da ist es ja. Da war es dann halt
drin.
Shoutout Game Pass. Und es war das ideale Spiel. Ich kann mich noch erinnern, als ich SnowRunner das erste Mal gespielt habe, als es rauskam, war ich so, boah, das ist ein richtig geiles Game, das muss ich irgendwann mit der richtigen Mut spielen. Und wie es immer so ist bei Videospielen, merkt man so, ey, ich habe gerade aber 5 andere Spiele zu spielen. Und jetzt war aber auf jeden Fall der Sonntag so weit und es war genau die richtige Mut. Hab, während ich SnowRunner gespielt habe, nochmals den Podcast von Bruce Springsteen und Obama gehört, der heißt Renegades. falls ihr den nicht kennt, hört rein, er ist unfassbar gut. Den haben die beiden in der Pandemie aufgenommen. Es gibt immer so Themen mit Fatherhood, Being a Man, bla bla bla. Krass. Unfassbar gut. Ich habe auch den Bildband dazu, der auch sehr, sehr, sehr schön ist. Anyway, SnowRunner war auf dem Zettel, sehr, sehr, sehr viel gespielt, sehr viel Spaß gehabt. Es ist so geil Zen und ich verstehe jeden und jede, die sagen, hau mir ab damit, verstehe ich total, aber guckt mal auf jeden Fall unbedingt rein. Und im Zuge dessen habe ich mir dann auch gedacht so, ey, was gibt's denn hier noch so? Und dann, ich mache es jedes Jahr. Jedes Jahr gebe ich diesem Spiel eine Chance und leider ist es bisher passiert, dass kein Jahr es schaffte, dass es Klick macht. Bis zu diesem Zeitpunkt. Denn dieses Jahr hat es das Spiel geschafft, dass es Klick gemacht hat. Wir reden von MLB The Show. Es ist ein Baseballspiel.
Noch mehr Sportspiele. Geil, Timo, komm, erzähl uns bitte von diesem Sportspiel. Da habe ich richtig Lust drauf.
Pass auf, Marvin, pass mal auf. Also das Ding ist, Baseball ist ja eigentlich Brennball mit Schlägern.
Du hättest gerade einfach nicht mal raten lassen müssen, was das für ein Sport ist. Ich hatte keine Ahnung.
Ist nicht schlimm. Aber diesmal hat es irgendwie Klick gemacht. Also ich habe das Spiel auch vorher schon verstanden. Nur für mich war es immer so, du haust einen Ball, der fängt den aus. Ja, toll, und jetzt? Aber irgendwie hat es diese... Ja, Fakt. Ich habe auch so versucht, schon mal Baseball zu schauen. Aber nein, Baseball muss man mit in einer Gruppe mit 15 Leuten gucken, mit Snacks und einfach dann, wenn was passiert, dann ist geil. Aber was dazwischen nicht passiert, ist halt, wo du dich mit deinen Kumpels unterhältst und einfach was eine geile Scheiße frisst. Auf jeden Fall.
Du sagst mir gerade, der Sport ist so uninteressant, dass eigentlich das Interessante ist, dass man 100%. Mit den Leuten zusammen ist.
Hey, das, was ich gehört habe, war, dass man mit Freunden geile Scheiße isst. Also, es kommt also, einfach mal drauf an.
Ich habe schon ein paar Baseballspiele live gesehen. Ich war bei den Toronto Blue Jays, bei den Yankees und bei den Dodgers. Und das war immer eine gute Zeit. Gutes Wetter, Tickets nicht teuer.
Genau, Tickets sind super
günstig. Und geiles Essen.
Geiles Essen. Es ist wirklich so, dass so Baseball ist so, wenn was passiert, ist geil. Aber dazwischen, auch macht euch mal gemütlich da. Aber MLB The Show schafft es natürlich, 2K wieder halt mega geile Atmo, mega geile Grafik, mega geile Stimmung und so. Und was ich sehr gut finde, weil ich habe jetzt einfach mal versucht, diesen Ultimate Team Modus, der da heißt The
Show,
The Diamond Excursion, Destiny, oder? The Diamond Destiny, irgendwie sowas. Mhm. Ja. Und dann hast du halt immer diese Karotte vor der Nase. Du willst so, okay, ich will Packs ziehen. Okay, ich will mein Team stärker machen. Okay, ich will, dass der und der und das und das. Und das Schöne an dem Ding ist halt, Baseball geht ja meistens 9 Innings, also 9 Innings. Und das ist viel zu fucking lang. Deswegen geht's da in dem Modus nur 3. Und du bist so, okay, cool, dann haben wir kurze Partien und können trotzdem Punkte holen, XP sammeln, etc. Und das hat total geil geklickt, weil es aber auch in diesen geilen, lazy, cozy Sunday passte, weil Baseball, haben wir uns nichts vor, du musst halt, es kann schon sehr spannend sein, weil du halt wirklich dann, okay, der muss jetzt sitzen oder okay, den muss ich jetzt fangen. Aber im Grunde ist es wirklich, du liegst und drückst einen Knopf. Runtergebrochen.
Klingt geil. Ich muss aber sagen, ich mag MLB The Show auch sehr gerne. Und es ist ja tatsächlich bei diesem Spiel so abgefahren, weil es kommt ja von den Sony San Diego Studios.
Richtig.
Es ist ein Sony-Titel.
Richtig, ist gar nicht 2K,
und
ne?
Und wenn du es startest, kommt halt auch so ein Sony-Logo, aber du spielst es auf der Xbox.
Ich spiel auf der Xbox, ja genau. Ist und, es gar nicht 2K? Irre ich mich gerade?
Nee.
Ah, okay.
Und was ich halt mag, also ich weiß nicht, ob du schon reingeschaut hast, der Karrieremodus, Road to the Show, wo du halt deinen eigenen Baseballspieler kreierst und damit halt versuchst, in die MLB zu kommen.
Richtig.
Und das Ding ist, MLB The Show oder beziehungsweise grundsätzlich Baseball hat einfach den besten Sound in der Geschichte der Akustik. Und zwar, wenn du mit deinem Schläger den Ball so richtig geil triffst und das Ding fliegt. Also dieses Geräusch.
Ja.
Dieser Klong, ne? Dieses.
Ja.
Ich hab's einblenden. Bitte?
Das machen wir jetzt rein.
Ich meine, es ist allgemein bekannt, dass es der beste Sound ist. Denn es ist auch der Sound beim finalen K.O. in Super Smash Bros. Und Super Smash Bros.
Oh, gutes Spiel. Let's go. Gutes Spiel. Chris?
Ja, also ich hätte voll Bock auf MLB, muss ich sagen.
Ich habe letztens so ein TikTok zu Smash Bros. Gesehen, was ich krass fand, wo es im Prinzip darum ging, die Meta ändert sich nicht, weil ein Update kommt, sondern weil irgendein verrückter Typ irgendwelche krassen Sachen rausfindet, wo, keine Ahnung, ich kann das gar nicht nacherzählen, es war irgendwie, wenn du blockst und dann haben manche Charaktere so einen Angriff danach und der hatte das aber nicht und der ist dann aber mit dem, ich glaube dieser Quajutsu war, das ist der auf den Charakter draufgesprungen und der hatte dann aber einen Angriff, dass er runter konnte und das hatte vorher noch nie irgendwer gemacht und damit hat er ein Turnier genommen und die komplette Meta geändert und ich denke mir so, was ist das für ein detailliertes Spiel? Haben die EntwicklerInnen sich überhaupt das dabei damals gedacht, dass das so in die Tiefe gehen kann oder sind die Spieler einfach so verrückt, dass die sowas raus sind? Ich finde das faszinierend.
Ich glaube Letzteres.
Naja, also wenn man sich die Entwicklungsgeschichte von Super Smash Bros. Anschaut, beziehungsweise ja auch die Videos, die irgendwie immer erschienen sind, dann wirst du ja
Es gibt doch diese neunteilige E-Sport Smash Bros. Doku, oder?
Crazy.
Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber das war mit, und wir, also wirklich, die haben es ja jetzt schon angeteasert, ich bin nicht der größte Fan von Smash Bros. Zu spielen, aber diese Doku war mit das Interessanteste, was ich je über E-Sport gesehen habe. Das war so abgefahren.
Nice, ey, geil, klingt gut.
Das war crazy.
Krass. Also wegen des Balancings, Marvin, grundsätzlich glaube ich schon, dass das sehr schwierig ist und auch, glaube ich, unmöglich, sowas zu perfekt zu balancen. Aber wenn du dir halt auch immer so die Videos angesehen hast, wo dann so Masahiro Sakurai dann halt so durch die Präsentation geführt hat, der hat ja auch immer, er hat ja regelmäßig gesagt, so, das ist mein letztes Spiel, bitte lasst mich in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, der hat da schon Smash Bros., vor allen Dingen Ultimate, wo das Catchphrase ja, es ist alles in diesem Spiel und es ist ja so, es ist einfach jeder Charakter, der jemals in dem Smash Bros. Vorkam, ist ja drin und noch mehr. Und dann gab es ja noch diese Season,
außer Waluigi.
Diese Seasons, diese Pässe mit noch mehr Kämpfern und Kämpferinnen. Ich glaube, der hat keinen Bildschirm bei sich zu Hause. Und der läuft nur auf Sand. Es gibt keine Geräusche. Alles ist gepolstert. Es gibt keinen Strom. Der hat einfach, will nichts mehr mit Unterhaltung zu tun haben.
Geil. Dann komme ich zum Endspurt jetzt. Und zwar, es ist in aller Munde und es ist sehr, sehr, sehr schön. Die Serie Fallout ist draußen. Ich persönlich gebe der Serie Gesamtwert 9 von 10, aber gebe der ersten Episode eine 10 von 10, weil das war wirklich seit langem mal wieder so eine Serie, wo ich war so, what?
Und es war aber so gut. Aber ich mache auch hier das Fass nochmal auf, die erste Folge ist zu lang.
Nein,
ich weiß nicht, ob die anderen Piloten,
super.
Ob die kürzer werden, I don't know. Ich weiß, Kuro, du hast das Thema, aber mach die Folge. Man hätte so schön die erste Folge enden lassen können.
Nein.
Oh mein Gott, krass. Und dann hast du Bock weiterzugucken. Aber dann
Die erste Folge muss so lang sein.
Ich bin komplett bei Timo. Für mich ist, also auch hier witzig, es direkt nach Smash Bros. Kommt, die Fallout-Spiele sind nicht so meins. Die verlieren sich immer irgendwann.
Bei mir auch nicht.
Aber diese Serie und vor allem die erste, also ich glaube, der Pilot von Fallout ist vielleicht einer der besten Piloten, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Die erste Episode ist so krass gut. Und dann finde ich, ist die Serie, ich unterschreibe alles, was Timo sagt. Für mich ist die Serie wirklich eine 9 von 10, was eine ultra hohe Wertung ist. Das heißt nicht, dass sie scheiße ist oder so, aber die erste Episode ist so geil und ich liebe alle drei Protagonisten, Antagonisten, wie auch immer man das nennen will, denen wir folgen. Ich liebe, wie die Storys verstrickt sind, zusammenspielen und sowas. Ich freue mich wahnsinnig auf mehr, wurde jetzt verlängert, klar, aber ich, und da bin ich auf eure Meinung gespannt, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie zwar weiterhin geilen Scheiß produzieren können, aber dass sie diesen Zaubertrick der ersten Staffel eventuell nicht nochmal wiederherstellen können.
Also, ich bin ja in der Hoffnung, weil es ja Prime ist, dass es so ein bisschen in die Boys-Richtung geht. Da war ja jede Staffel für sich sehr, sehr geil, crazy und die Latte wurde hochgehalten. Und natürlich dieser erste Wow-Effekt, den du auch bei The Boys hattest, den jagst du immer nach. Und du wirst nie wieder diesen selben Wow-Effekt haben. So ein bisschen wie bei Dune 2. Pass auf, Dune 2, absolut geil, aber bei Dune 1 war es so, dass du warst, oh mein Gott, so kann auch Kino sein, von Kulisse, von Sound, von Musik, Setting, all das. Und das hast du bei 2 ja nicht gehabt, weil du ja dich schon so ein bisschen da drin auskanntest. Du wusstest, was du erwartest. Mhm. Und dann war dann die Story, glaube ich, dann ein bisschen tragender als halt dieses ganze Ding. Aber ich glaube, ich hoffe und crosse die Finger, dass auf jeden Fall Staffel 2, 3, 4, wie viel es auch geben wird, das schaffen wir. Genauso auch bei Last of Us, ne? Denke ich mir auch so. Okay, Part 2, mal gucken, was da wird. Bin guter
Part 2 wird anders werden als Part 1. 100%. Ja, aber wahrscheinlich ist das genau der Trick, den sie dann machen müssen, einfach zu sagen, wir können jetzt diese Weil ich will nicht spoilern, aber wir können die Sachen, die in Season 1 nicht passiert sind, nicht nochmal erzählen.
Genau.
Aber dafür machen wir jetzt einfach was komplett anderes und das wird auch geil, so wie bei The Boys.
Genau, wo ich so ein bisschen Angst habe, ist halt, es ist ja auch von Jonathan Nolan, der hat ja auch Westworld 1 gemacht und Westworld 1 war mega, aber danach war so, ey Leute.
Aber war denn Nolan danach noch an Westworld beteiligt?
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich gar nicht.
Weil, wenn nicht, dann...
Wenn nicht, dann gut. Na, jedenfalls habe ich jetzt in dem Zuge natürlich wie ungefähr 500, 600.000 Millionen Menschen auch gedacht, boah, schau mal wieder in Fallout rein. Hab dann in Fallout 76 reingeschaut. Ich habe es damals zu Release gespielt, habe es überhaupt nicht wie bei Chris, Fallout habe ich immer versucht, aber es ist immer diese Bethesda-Formel, die ich bei Skyrim nicht mag, die ich bei Starfield nicht mochte, die ich bei Fallout auch nicht mochte. Ich war so, die Welt ist geil, das Setting ist geil und alles, aber irgendwie das Spielprinzip ist nicht so meins. Jetzt habe ich noch ein bisschen 76 gespielt. Ich fand es so geil, weil es halt diesen Hype-Train-Feeling war. Und ich werde es nicht groß weiterspielen, aber vielleicht mal kurz reinschauen. Aber es war schon cool, mit diesem Hype-Train nochmal diese ganze Fallout-Geschichte aufzumachen. Und habe auch nochmal in Starfield reingeschaut, ne? Mit Cloud Gaming, ne? Und
ist ein Spiel.
MLB war ganz schön geil.
MLB war geil. Also Starfield sieht immer noch fucking gut aus. Aber dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mal eine Sidequest. Und die Sidequest war einfach, hey, da und da habe ich das und das. Fahr da mal hin. Und dann fliegst du da so umständlich unnötig hin, machst eine Tür auf, hey, wer bist du denn? Schießt alle ab, lootest den, hast das Ding, fliegst umständlich kacke lange zurück. Hier ist dein Ding. Ah, danke schön. Starfield. Nice. Und du bist so, ja, nee, ich glaube leider nicht. Okay, abschließend, ich liebe ja auch Final Fantasy VII Rebirth. Habe es aber jetzt, wie auch bei den Büchern, pausiert. Wir sagen bewusst pausiert. Es ist nicht ad acta gelegt, das auf gar keinen Fall. Aber
ich habe mit Sport auch nur pausiert.
Ja, Gym Bros. Nein, aber ich war jetzt beim Gold Saucer und es war so, so, so geil. Aber es hat mich komplett, ehrlich, aus dem Game-Feeling rausgehauen, weil es zu viel Casual Gaming war. Und dann kam ich an diesen Punkt, wo ich gegen drei Leute nochmal Queen's Blood spielen muss. Und da bin ich immer so, ey Leute, wenn ich das spielen will, dann mache ich das schon. Es sollte nicht Teil einer Hauptquest sein. Also, hab dann zähneknirschend diese drei auf leicht gestellt, geschafft, hab auf Medium gemacht, kam dann weiter, hab dann gemerkt so, nee. Ich würde jetzt nur weiterspielen, um es weiterzuspielen, um es zu beenden. Hab gesagt, nee, das hat das Spiel auf gar keinen Fall verdient. Ich pausiere das jetzt und werde es dann im Juni wieder weitermachen. Safe.
Finde ich gut. Aber ich sag dir ganz ehrlich, bei jedem anderen von uns würde ich jetzt sagen, I call bullshit. Aber bei dir nicht. Bei dir sage ich, du spielst es einfach in drei Monaten durch.
Ich spiel safe weiter. Bitte, Marvin.
Du sagst gerade so, hey, ich habe dieses leckere Essen und dann sagt mir jemand währenddessen, hier, probier doch auch mal das, was ich Leckeres gekocht habe. Es ist nicht das Hauptgericht, aber es ist trotzdem richtig geil und dampft richtig und es ist mit richtig Liebe gemacht und du sagst so, nee. Wenn du mir deinen Scheiß anbietest, dann will ich auch das richtige Essen nicht mehr. Und das ist also,
Nein.
Wer den Rotkohl nicht ehrt, ist den Braten nicht wert, sag ich dann.
Das Problem ist, dass dieses Abendessen einfach schon seit 17 Stunden geht. Also bei mir in dem Fall sind es, wie viele Stunden habe ich? 30 Stunden. Und ich bin so, ey Leute, ich liebe das hier. Das Essen ist toll, Ambiente super, aber ich muss mal kurz an die frische Luft. Wir können nicht 30 Stunden an dieser Tafel sitzen.
Ein Knopf in der Hose muss mal kurz auf.
Und dann habe ich so die Menükarte aufgemacht und habe gesagt so, ey, wir sind seit 30 Stunden hier und es werden noch 30 weitere Stunden an diesem Tafel gegessen. Und deswegen war ich so, wenn es jetzt 2 Stunden wären, dann gehen wir durch. Aber nee. Und deswegen, ich will es mit Spaß zu Ende spielen. Ich habe mich so befreit gefühlt. Ich war so, ich war ehrlich zu mir selbst. Jetzt kann ich endlich mal in die anderen Sachen reingucken. Und dann waren sie vor mir, die beiden. Die drei Titel. Stellar Blade, Rise of the Ronin, Dragon's Dogma. Und ich war so, natürlich ist es Rise of the Ronin, weil ich ja gerade mein Samurai-Buch lese. Und hab dann Rise of the Ronin weitergespielt. Und diese schöne Brücke jetzt zur letzten Episode. Ich war ja am nicht weitesten von uns allen. Und was dann oder ab da passiert, ist ja insane. Das ja, die ersten zwei Stunden, das hat mich so sehr an Assassin's Creed Mirage erinnert. Die ersten zwei Stunden sind so, ey, komm mal mit der Steuerung klar, das ist unsere Welt, von hier aus gehen wir mal weiter. Und dann, nach diesen zwei Stunden, ist so, übrigens, das Spiel geht übrigens, und dann wird so ein Teppich ausgerollt, so, das ist das Spiel. Und du bist so, ja, warum spielen wir denn die ersten zwei Stunden lang nur das kleine bisschen? Weil was da alles kommt, diese ganzen geilen Sidequests, dann kannst du da irgendwie so einen Tempel finden, den du auch so ein bisschen versteckt finden musst. Dieser Gleiter alleine schon und all so eine Sache, wo du dann merkst, okay, jetzt macht es Sinn, XP zu sammeln. Jetzt macht es Sinn, mit der Waffe dich auszukennen und so. Und dann diese ganze Looting-Geschichte, ich liebe es ja zu looten. Und dann war ich so, oh, ich fühle mich gerade so geil aufgehoben. Also von daher, Rise of the Ronin kriegt von mir, letztes Mal war die Wertung ja schon natürlich sehr, sehr grün. Jetzt kriegst du aber nochmal auf jeden Fall 3 Sterne obendrauf. Aktueller Stand. Mhm. Und es hat sich so geil entfaltet für mich, was ich so bin, so Alter, das Spiel wird bei mir 100%ig, I call it now, ich will es nicht jinxen, aber ich call it, Top 5 Goaty.
Safe. Krass. Und nice.
Ist die Frage, ob man nicht irgendwann das wieder halt irgendwie in einem Jahr oder am Jahresende irgendwie eine Folge machen, wo wir sagen, nochmal 2 Stunden später, wo wir so eine Handvoll Spiele rausnehmen, die wir nochmal irgendwie 2 Stunden oder so gespielt haben und dann nochmal zurückkommen und sagen so, wie ist der Eindruck jetzt?
Ja, das macht total Sinn.
Eigentlich eine spontane Idee gerade.
Aber es ist bei manchen Games wirklich so.
Wenn wir Patreon hätten, ey, wir hätten so viele Zeitformate.
Oh, das stimmt.
Also von daher,
nochmal 2 Stunden
ich bin da am Start. Und noch eine kleine Info, du hast ja gefragt, wie es uns geht, ne?
Ja.
Gut.
Ich habe letztens ein Video gesehen, wo es dann hieß, ey Leute, this is your last chance. Und diese last chance heißt, wenn wir jetzt anfangen, One Piece zu gucken, haben wir eine reelle Chance, zusammen mit der Strohhutbande das One Piece zu finden, Simulcast. Und ich mir ist aufgefallen, als ich dieses Video gesehen hatte, dass ich letztes Jahr 2023 zu Ostern diesen One Piece Sieb hatte und dachte mir so, boah, wäre das geil, One Piece zu gucken. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, letzte Woche, ich habe vor einem Jahr gesagt, wie geil das wäre. Ich habe jetzt ein Jahr verplempert und dann dachte ich mir diesen schönen Spruch, der beste Moment anzufangen war letztes Jahr, der zweitbeste ist heute. Gesagt, getan, ich habe wieder angefangen, ich gucke One Piece, ich bin Folge 170, ich habe noch 1200 Folgen vor mir, aber let's fucking go, Freunde.
Ich finde das aber sehr gut, dass du das sagst, weil ich habe ja den ähnlichen Moment gehabt, ich bin ja seit August daran, den Manga zu lesen und ich bin jetzt gerade bei Chapter 947 von 1100 Apples. Das heißt, let's gar nicht mehr so weit weg, weil ich hatte genau denselben Gedanken, so, ey, diese fucking Serie läuft seit 1999.
Ja.
Und jetzt werde ich eine reelle Chance haben. Es ist nicht nur reelle Chance. Ich werde One Piece, die große Enthüllung, ich werde sie miterleben. Ich werde sie live miterleben. Genauso wie ich das Ende von Naruto mitbekommen habe, werde ich das Ende von fucking One Piece mitbekommen. Und es wird geil.
Das wird geil.
Köche, jetzt mal hier ehrlich unter uns Experten.
Ja.
Fange ich jetzt an?
Ja. Ende, Punkt.
Mit dem
Ende,
Anime oder fange ich jetzt an mit dem Manga?
100% mit dem Manga. Klar, der Anime ist toll und ich gucke den auch parallel mit Mine, aber der hat halt ganz krasse Längen. In der Zeit, wo eine Folge läuft, kannst du 3 Chapter lesen, mindestens, je nachdem, wie schnell du liest. Und das macht einfach so einen krassen Unterschied, was das Pacing angeht. Die ganzen Längen, die der Anime hat, die spürst du im Manga nicht. Und das ist der ganz, ganz, ganz große Vorteil. Also
ich glaube auch, dass mir das gut gefallen wird. Ich muss sagen, hier damals, bevor Dragon Ball abgeschlossen war, also die 42 Bände rausgekommen sind im Manga-Format, habe ich irgendwann mal von einem Kumpel, wow, fuck, ist das lange her, kam zu mir und sagt so, lies das mal. Ich so, wieso soll ich das lesen? Und das war mein erster Manga, den ich je gelesen habe. Weil er so, das ist keine Kiddo-Geschichte, das ist wirklich krass. Ich habe es gelesen, ich habe mich rein verliebt und dann hat er mir irgendwann, er hatte die halt alle bis Band 30 oder sowas. Dann hat er die mir alle ausgeliehen in Urlaub und ich saß den ganzen Urlaub da. Habe einfach in 2 Wochen die komplette Geschichte durchgeballert. Und das war für mich einer von diesen Momenten, über die du vorhin gesprochen hast, Marvin. Ich habe selten, nicht nie, aber ganz selten im Manga-Format und auch im Comic-Format jemals wieder sowas gefühlt wie bei meiner ersten großen, krassen Reise in Dragon Ball. Die Serie konnte ich danach nicht mehr gucken, weil sie eben so viele Längen und so viele Filler hatte. Und ich saß so da, boah, wenn jetzt 20 Minuten der Typ, also der,
ja, ja, klar,
der Sohn hier vor dem Dino wegläuft, während Piccolo ihn trainiert und dann,
ja,
Werbung,
also das,
Rückblende, ja, nochmal das und ich denke so, nee.
Also das Ding ist, ich habe ja auch, es gibt ja auch diese Naruto Massiv Mangas und ich lese die auch von nochmal Naruto komplett und merke selber bei Naruto, bin ich so, Alter, ich kann das so durchballern und ich weiß, was passiert, ne? Kämpfe kannst du ja dann ganz schnell, okay, der gewinnt, blablabla, passt schon. Na klar, bist du beim Lesen schneller. Ich würde vorschlagen, mach so ein Hybrid, weil einfach der Anime so einen heftigen Charme hat. Und was in dem Video gesagt wurde, war, am Anfang denkst du dir, oh fuck, ich habe noch 1000 Folgen vor mir. Aber im Laufe der Zeit sagst du, oh yeah, ich habe noch 1000 Folgen vor mir.
Ja.
Und das ist bei mir, ja, bereits schon eingetroffen, wo ich so bin, so Alter, wie geil. Und heutzutage mit Crunchyroll zum Beispiel, Shoutout Crunchyroll, sponsert uns.
Shoutout.
ich guck's auf dem Handy, ich guck's in der Bahn, ich guck's, wenn ein Schüler zu spät kommt, lass ich einfach so. Und beim Anime sind ja 3-4 Minuten, ist ja ein Viertel oftmals von der Folge. Und ich guck's halt so viel, wie es früher eigentlich gar nicht, ja, möglich gewesen wäre. Deswegen, ich glaube, ein Hybridfahren wäre am besten. Plus, lass die Filler-Folgen raus, die brauchst du eh nicht. Und, ja, Shoutout Rafi zum Beispiel, der hat auch so geile Videos, Alabaster Arc in 15 Minuten zum Beispiel. Der erklärt immer ganz kurz, wer ist, was passiert ist, bla bla bla. Also man kann sehr, sehr, sehr gut aufholen, wenn man jetzt Bock hat, realistisch auf Simulcast zu kommen. Das war unsere Anime-Manga-Ecke. Willkommen zum Sport.
Ich will einen kurzen Satz noch dazu. One Piece hat halt so ein bisschen das Problem seines Alters. Dadurch, dass es aus dieser Zeit kommt, Ende 90er, Anfang der 2000er, dauert es halt sehr, sehr lange, bis es pacingmäßig,
ja,
für uns, glaube ich, funktioniert. Also ich habe gerade mal parallel geguckt. Also der erste Arc, wo ich sage, der funktioniert von der ersten Sekunde an, das ist bei Chapter 330 ungefähr. Also da muss man erst schon mal durch ein gutes Stück der Geschichte, bis man an den Punkt kommt, dass sich was in der Narrative ändert. So. Also
ich glaube, bei mir ist auch ganz viel Nostalgie. Also ich bin gerade bei Skype hier und das war halt alles damals, die Early 2000s. Ich weiß noch, es ist halt 4:3. Ich kenne die Sounds. Ich verbinde es mit so einer ganz, ganz, ganz krassen Zeit. Mhm. Und ich weiß, dass wenn Skype hier durch ist, da werde ich auch viel skimmen und skippen.
Nee,
und speaking of,
genau danach eben nicht.
Nein, nein, nee, ich meine die Filler-Folgen, sowas so halt. Das, da bin ich dann so, komm, weiter, weiter.
Ja.
Auf jeden Fall, im selben Atemzug natürlich auch mit One Piece TCG angefangen und habe jetzt hier natürlich 1000 Booster zu Hause rum.
Wirklich?
Wenn man denn welche bekommt. Also ich habe mir die ganzen Starter-Decks geholt und heute auch diese Devil's Fruit und so. Also es ist so geil. Ich bin richtig drin. Ja, richtig auch. Okay, Kuro schläft ein. Wir kommen rüber zum Sport.
Also, meine Space Wolves Armee, ne? Da habe ich mir jetzt
Warhammer, Warhammer.
Und diese Podcast-Folge geht tatsächlich 2 Stunden. Nee, ich dachte mir, als du über Fallout geredet hast, so, boah, da könnte ich ja gut reingrätschen, weil ich habe nämlich auch mit der Serie angefangen. Okay, ich bin jetzt, hab die erste Folge gesehen und das war's, weil ich habe so
immerhin
mit ein paar Freunden treffen wir uns jede Woche. Nicht
das
jede
ich Woche, so schön, dass ihr das macht.
Find drei Freunden halt bei Game 2 arbeiten. Und deswegen ist es so, diese Woche ist schlecht. Aber ich hatte auch genauso diesen Fallout-Heaper. Aber ich habe mir nicht Fallout 76 installiert, sondern Fallout 4, was ich damals okay fand. Aber ich hatte nochmal ausprobieren
wollte. Mit dem Update? Mit dem Next-Gen-Update?
Ja, ich dachte, ich warte auf das Update. Ne? Dann habe ich gemerkt, so ja, ich spiele auf dem PC und das Update bringt für PC-Leute absolut 0,0. Außer, dass es halt viele Mods zerschießt. Cool. Hab mir halt auch vorher noch mal 20, weil ich dachte, ich bereite mich vor, ne, lade ich mir ein paar Mods runter. Und ich war echt überrascht, wie viele coole Mods es zu Fallout 4 gibt. So, die halt auch so Gameplay-mäßig
gab.
Die halt auch das Gameplay erweitern. So dieses Sim-Settlement, dieses Verwalten ja, der eigenen Basis oder des Dorfes. Dafür gibt es Mods. Es gibt Mods zu DLCs. Es gibt zum Beispiel Nuka World DLC, was halt so ein Vergnügungspark ist und wenn du da gut spielst, dann tötest du da alle und dann ist es da vorbei. Aber es gibt eine Modifikation, die quasi sagt so, ja, nö, kümmere dich doch um den Vergnügungspark. Also es gibt wirklich echt viele interessante Sachen, von denen einige nicht mehr funktionieren, weil das Update kam und es gibt so halt diesen, so eine Mod, auf die viele andere Mods setzen und die funktioniert gerade nicht und die wird jetzt halt abgedatet, okay, aber es dauert noch und deswegen warten alle. Nichtsdestotrotz habe ich auch Fallout 4 gespielt, erst ein paar Stunden. Ich muss sagen, es macht mir überraschend viel Spaß. Ich spiele Survival-Modus, wo geil, halt noch ein paar Mechaniken dazukommen. A, ich kann nicht speichern. Also ich kann nur speichern, wenn ich schlafen gehe. Ziemlich, naja, also es geht bequemer, aber man muss halt auch essen und trinken, weil sonst, wenn du das nicht regelmäßig tust, kriegst du halt irgendwie Abzüge bei, keine Ahnung, bei deinen Aktionspunkten und so ein Kram. Und das finde ich halt irgendwie immer ganz cool, weil so diese Überlebensmechanik normalerweise in Fallout keine große Rolle spielt, aber du bist halt in einer Welt, wo es ums Überleben geht. Und deswegen mag ich diesen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad.
Ja, macht voll Sinn.
Und was mir halt aufgefallen ist, das ganz witzig ist, weil du gerade halt auch nochmal Starfield erwähnt hast, in den ersten Stunden ist, und das habe ich ja auch in die Gruppe geschrieben, wie viel mehr charmanter, immersiver, mit Liebe zum Detail diese Welt ist und wie diese funktioniert, dass du halt ganz am Anfang triffst du halt irgendwie einen Minuteman, der ein paar Überlebende und halt hat und die wollen halt irgendwo hin, wo es sicher ist und dann kannst du halt mit denen gehen oder eben nicht, aber je nachdem, wie du dich entscheidest, gehen die dann halt wirklich und du kannst dann theoretisch mit denen mitgehen oder halt nicht, aber du triffst die dann an diesem Punkt und das ist halt sind so Kleinigkeiten, die ich irgendwie bei Starfield vermisst habe. Und die halt einfach die, naja, diese Welt von Fallout 4 oder von Fallout generell einfach deutlich glaubhafter für mich machen. Das ist mir dann wieder aufgefallen, wie, naja, irgendwie spröde und lieblos Starfield ist im Vergleich zu dem Spiel, was halt 2015 erschien. Was für Rückschritte Starfield einfach gemacht hat, weil es gesagt hat, wir wollen ein großes Universum mit vielen Planeten, wo super wenig los ist, wo viel Copy and Paste ist und das, du merkst halt einfach so bei Fallout 4, das ist eine große Sandbox, so wie sie erstellt wurde, das hat alles Sinn und Zweck und funktioniert und ist glaubhaft und das hat mich tatsächlich jetzt in den ersten Stunden sehr überrascht.
Geil.
Deswegen bin ich überraschend hooked von Fallout, hoffe trotzdem, dass irgendwann bald alle Mods wieder funktionieren, das wäre ganz gut. Dann habe ich vor allen Dingen auch für Game 2 Ayuden Chronicle gespielt.
Oh ja.
Ist quasi der spirituelle Nachfolger einer legendären JRPG-Reihe, Suikoden. Davon gab es, glaube ich, 5 Teile. Bis zur PlayStation 2. Der erste Teil erschien für die PlayStation, war eins der ersten Rollenspiele für diese Plattform. Also wirklich, wirklich oldschool. Und das Team hat sich quasi wieder zusammengerauft und halt ein Spiel gemacht, was quasi Suikoden ist. Also von der Thematik, den Spielmechaniken, wie es aussieht, wie es funktioniert. Du hast auch wieder über 100 Charaktere, die du rekrutieren kannst, die alle irgendwie ja charmant sind auf eine gewisse Art und Weise. Und halt, ich find's, es ist halt durch und durch oldschool, also geil. Auch muss man mögen, also es ist halt so Zukunftskämpfer oldschool, es ist bisweilen spröde und vermisst so einige Quality of Life Funktionen, von denen man sagen könnte, die sollte ein Spiel mittlerweile einfach haben, also dass Kämpfe zum Beispiel schneller gehen, klar, du kannst Autokampf machen, aber abgesehen davon, gibt es andere Spiele, die das so ein bisschen moderner handhaben, aber nichtsdestotrotz finde ich, von der Präsentation, von der Story, ich finde die Story gefällt mir richtig gut, weil es halt auch, es hat so cozige Anime-Vibes, finde ich, so, die Eltern des Protagonisten sind tot, es gibt zwei Freunde, die an verschiedenen Fronten kämpfen, gegeneinander erst und
ja, klar.
Für mich ist es so durch und, also ich hab's auf dem PC gespielt und es fühlte sich irgendwie falsch an, weil ich dachte, ich spiele gerade irgendwie auf einem Emulator, was ja de facto nicht stimmt. Aber ich find's super cozy. Also es ist ein Rollenspiel, das einfach genau die richtigen Knöpfe bei mir gedrückt hat. Auch in der Oldschooligkeit und so spröde es bisweilen auch ist und nicht alles klickt, aber die Charaktere, die Story, die Welt, die Grafik hat mich absolut abgeholt und ich find's halt vor allen Dingen auch deshalb irgendwie schön, weil, oder so ein bisschen bittersweet, weil Yoshitaka Murayama, der halt damals so quasi sich Suikoden ausgedacht hat, ist halt im Februar verstorben, unerwartet. Und das ist irgendwie jetzt so, du spielst dieses Spiel und es ist irgendwie so ein natürlich traurigerweise unverhofftes Abschiedsgeschenk. Aber so fühlt sich das halt irgendwie an. Für und ich glaube, wenn du so mit, keine Ahnung, klar, mit Suikoden aufgewachsen bist, so mit diesen PlayStation 1 Final Fantasy spielen, sowas wie Grandia oder so, wenn dir das gefällt, ich glaube, dann wirst du mit Eiyuden Chronicle auch einfach super viel Spaß haben und ich find's
ist auf der Liste safe. Richtig geil.
Ja, definitiv.
Ich habe eine Frage. War dieses Spiel das, wo Twitter X sich so aufgeregt hat, dass die Lokalisation wieder so semi-gut ist?
Hast du da das habe ich auch irgendwie am Rande mitbekommen. Kann ich natürlich jetzt nicht so einen super qualifizierten Kommentar zu abgeben, weil ich habe es auf Englisch, also Sprachausgabe Englisch und Japanisch. Ich habe mir die Japanische kurz angehört und dann sehe ich halt die Texte und denke mir, ja, hört sich cool an, Texte passen, passt. Okay. Ich muss aber auch sagen, ich finde die englische Tonspur auch absolut fein. Also die Sprecherinnen und Sprecher machen einen richtig geilen Job. Man muss halt bedenken, es gibt über 100 Charaktere. da sind einige ein bisschen besser als andere, aber ich hatte trotzdem immer so dieses Saturday-Morning-Cartoon-Feeling, dieses geil. Anime-Flair, halt nachmittags unter der Woche RTL 2. Mhm. Und ich finde, das funktioniert halt einfach gut. Wie gut die Übersetzung oder getreu die Übersetzung von den Japanischen ins Englische ist, weiß ich nicht. Mhm. Es gibt je nach Charakter Aussagen, die sind so ein bisschen, wo du denkst so, okay, das klingt ein bisschen komisch, aber vieles trifft für mich auch. Und letztendlich war das jetzt für mich nichts, wo ich gesagt habe, okay, das stört. Mhm. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich ziemlich gut und sowohl in Ton, in der Vertonung, als auch von den Texten fand ich das absolut in Ordnung.
Mhm. Okay, gut zu wissen.
Ich gucke gerade wieder, Gameplay sieht so geil aus. So richtig PS2, PS1.
Ja, also das hat bei mir absolut ins Herz getroffen. Dann gibt es ein Spiel, über das ich noch nicht reden darf. und ansonsten
NDA.
Spiel ich immer noch Dragon's Dogma. Es hört irgendwie nicht auf.
Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, es kommt im Herbst bei mir.
Ja, warte dann vielleicht noch, bis der DLC kommt. Der kommt, also man munkelt, das ist so für Oktober geplant.
Oh, das ist geil.
Und wenn das
direkt
so ist,
in den DLC mit reinstarten?
Dragon's Dogma Dark Arisen ist, dann kann man sich, glaube ich, auf was gefasst machen. Und
wann kommt Elden Ring DLC?
Jetzt Ende Juni.
Genau. Boah, da bin ich ja mal gespannt, ey, was ihr dann zu sagen habt. Geil.
Das wird wild.
Ja, und
wild ist aber auch unser Spiel heute.
Ja, das stimmt. Denn abgesehen von den Spielen, die ich gespielt habe, habe ich vor allen Dingen sehr viel auf den Sandplätzen dieser Welt verbracht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was?
Sand?
Dann haben wir da was für euch. Eine kleine Infobox.
Topspin 2K25 ist der neueste Ableger der verloren geglaubten Topspin-Reihe, dessen letzter Teil im Jahr 2011 erschien. Ganze 13 Jahre später dürfen wir uns erneut die gelben Flausbälle um die Ohren hauen, um Spiel, Satz und Sieg zu rufen. Im neuesten Teil dürfen wir nicht nur die großen Grand Slams der Geschichte nachspielen, sondern auch nach absolvierter Academy unseren eigenen Abenteuern widmen, um Grand Slam Champion zu werden.
Mann, wer hat die Scheiße geschrieben? Es ist fucking Tennis. Es ist scheiß Sport. Es ist ein Kack-Sportspiel. Ich hasse Sportspiele. Ich hab doch gesagt, ich mach sowas nicht mehr. Ich will dann bei nicht mitmachen. Wieso hab ich mit dich... Oh Mann, was ne Scheiße. Was ein fucking Fuck.
Wisst ihr was? Fuck it. Timo hat das letzte Mal euch verwehrt und deswegen gibt's jetzt von mir einfach mein persönliches Bollo-Rezept. Also passt auf. Um eine gute Bollo herzustellen, schnibbelt ihr eine große Zwiebel und 2 bis 3 Knoblauchzehen klein. Dasselbe dann mit jeweils so 150 Gramm Möhren und Staudensellerie. Tendenz bei mir aber immer ein bisschen mehr. Wenn alles klein ist, dann das Ganze schön scharf anbraten für so 5 Minuten, bevor man dann 800 Gramm Rinderhackfleisch dazu packt und das Ganze zusätzlich anbrät. Dann kommen 200 Gramm Rinderbrühe dazu und lässt das Ganze für 10 Minuten köcheln. Und danach packt man 2 dosenstückige Tomaten, 400 ml Rotwein, 1 Teelöffel Zucker, eine Tube Tomatenmark, 2 Teelöffel Paprikapulver, 2 Esslöffel Thymian, ein bisschen Salz sowie Pfeffer dazu und rührt das Ganze ausgiebig zusammen. Und das lässt man dann für ca. 60 Minuten einkochen, gern aber auch ein bisschen länger, weil, wie jeder weiß, je länger die Bolle zieht, desto besser. Kleiner Pro-Tipp: Nach dem Kochen der Nudeln ein bisschen das Nudelwasser mit in die Soße packen, das schmeckt ordentlich gut. Dann am Ende noch abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen und zack, fertig, eine geile Bollo. So, genießt das und jetzt weiter zu Tennis. Uff.
Okay, Respekt einerseits, aber andererseits müssen wir eigentlich noch mal ein bisschen über das Bolo-Rezept quatschen. Können wir auch gerne nach dem Podcast machen, aber ich hätte da so ein, zwei Anmerkungen, wo die vielleicht noch ein bisschen geiler werden
können. Find ich schön. Ich nehme die Anmerkungen gerne mit und vielleicht, also ich probiere das dann auch gerne aus und dann können wir gerne im nächsten Podcast darüber reden, ob das gute Verbesserungen sind. Ich möchte an der Stelle ganz kurz einen Satz noch. Diese Infobox ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert.
Glaube ich nicht. Absolut nicht.
Wie dieses Spiel tatsächlich ist, finden wir natürlich jetzt raus. Es ist aber tatsächlich eine kleine Hommage an einen neu veröffentlichten Macke-Song, wo nämlich sowas Ähnliches mit diesem Rumbrüllen und so am Ende des Songs ist. Und ich wollte ein kleines Easter Egg, wir sind ja hier Videospielmenschen, ne? Ein Easter Egg in die Infobox rein.
Ich heule, ist das witzig. Mein Gott.
Reinbauen. Also erstmal ganz kurz, Macke's, nichts als Liebe. Voll. Wir reden nicht über den Fastfood-Laden. Und zweitens, weil wir jetzt ja doch auch schon so vorne eröffnet haben, Kuro, kannst du kurz deine ein, zwei Sachen raushauen? Und ich werde bis zur nächsten Folge dieses Rezept mit deinen Ergänzungen nachkochen.
Bei der Bolo?
Ja, ich werde das hier neben dem Podcast, weil normalerweise nehme ich mir mal irgendwas, so ein YouTube-Video oder sowas und stelle es dann auf dem Tablet neben die, also in der Küche irgendwo hin. Aber hier werde ich mir einfach den Podcast nehmen und dann jetzt genau nach Marvins Angaben kochen und dann eventuell noch deine ein, zwei kleinen
Tweets. Also grundsätzlich, alles, was Marvin gesagt hat, also an Zutaten, bis auf das Paprikapulver, also das fühle ich nicht.
Und das ist einfach.
Würde ich auch machen,
aber das ist so. Oder? Ist rein oder nicht rein?
Das heißt, ja, okay. Ne, Zwiebel, Karotten, Sellerie auf jeden Fall. Was ich halt machen würde, am Anfang, also du hast halt Speck bzw. Pancetta oder Guanciale. Also halt, das würde ich als erstes anbraten. Nicht super heiß, aber so, dass halt das Fett austritt. Dann würde ich den Speck rausnehmen und darin, also in dem Fett, das dann in dem Topf oder in der Pfanne ist, darin dann das Fleisch anbraten. Weil Baconfett ist geil.
Da muss ich jetzt direkt einhaken, denn das Originalrezept beinhaltet tatsächlich diesen Speckstep. Also ich habe das nur rausgelassen, weil ich keinen Speck
mag. Oh, der Speckstep. So heißt die Episode
von daher,
heute.
Von daher, also Speckstep ist, fände ich schon nicht unwichtig.
Ja, also.
Aber gut, dann hast du dich um das Fleisch gekümmert. Das würde ich dann rausnehmen. Dann würde ich mich dem Sofrito widmen. Also halt erst Zwiebeln anbraten. Kurz später dazu Knoblauch.
Dann lachst halt du, weil er so Frito gesagt hat? Oder?
Nein, ich lach nur, weil wir seit einer Stunde aufnehmen und noch kein einziges Wort über Tennis verloren haben. So.
Ja, pass auf. Das ist jetzt
die beste Folge ever.
Also, ne, dann kümmerst du dich um das Gemüse. Das brätst du an. Dann würde ich, wenn du das ein bisschen angebraten hast, dann das Tomatenmark dazu und ein bisschen mitrösten.
Ja, immer gut. Wirklich, Tomatenmark immer ein bisschen mit anbraten.
Und dann ablöschen, Tomaten dazu. Ich würde halt San Marzano-Tomaten nehmen, weil das sind die geilsten, da brauchst du auch keinen Zucker. Und dann alles zusammen köcheln lassen. Geil. Abschmecken.
Shoutout San Marzano.
Represent.
Ja, geil. Okay, also ich werde einfach zweimal Bolo machen. Einmal Marvins Bolo, einmal Kuros Bolo.
Ich mach's, und dann lasse ich Steffi entscheiden. Aber auch was immer gewinnt. Mit so einer, mit dem Monsieur Cuisine, den ich mir mal bei Lille gekauft habe.
Ach, so ein Thermomix Rip-Off.
Ja, genau.
Nein.
Nice. Weil das ist Rip-Off. Immer ganz entspannend, weil da muss man das nicht selber aufpassen. Dann kippt man die Sachen da nur rein und dann brrrr, macht er das. Dann muss ich gar nicht mehr selber schnibbeln. Das ist immer. Ich mache echt nicht viel mit diesem Ding, aber ich mache immer Bollo damit, weil es immer irgendwie geil. Es schmeckt immer gut.
Sowas habe ich nicht, muss alles selber schnibbeln. Aber werde ich machen. Geil. Freue ich mich. Lass uns über Tennis reden.
Ey, mal ganz kurz eine Frage. Wollen wir eigentlich wirklich noch über Tennis reden?
Ja, fuck ja. Ich will über Tennis reden.
Ich finde die Episode mega.
Die Frage, die ihr stellen müsst, ist, Marvin, hast du überhaupt Tennis gespielt?
Ja, welches
Tennis hast du die ganze gespielt? Zeit Bolo? Ja?
Hast du wirklich Topspin gespielt?
Hast du das richtige Spiel gespielt?
Hast du es gespielt?
Also jetzt, okay. Warte, ich mache jetzt hier meine aufrichte und ehrliche Position, meine Podcast.
Darf ich noch kurz was erzählen? Ja. Ich war am Dienstag beim Urologen und wollte einen Termin machen, aber die bildhübsche Frau in der Rezeption sagte, tut mir leid, wir sind überfüllt, wir nehmen keine neuen Patienten an. Sagte ich, kein Problem, ist nicht akut, ich bin jetzt nur 40 geworden, ich wollte mich checken lassen. Die so, ey, löblich. Da meinte sie, na komm doch einfach mal im Herbst oder im Spätherbst wieder. Ich sag, cool, machen wir, bis dann. Samstag habe ich diese besagte Frau beim Burrito-Essen getroffen. Und ich fragte mich, grüße ich die jetzt? Ja, kann sie sich an mich erinnern? Weil sie hatte so ein Gesichtstattoo und sie hatte so einen ganzen Arm tätowiert. Fand ich super, dass sie in einer Sprechstunde arbeitet. Ja. Das sind so Momente, die ich immer ganz gut mag in Berlin. Auf jeden Fall, liebe Zuhörende, nein, liebe Zuhörer.
Ich bin so auf den Twist gespannt.
Geht zum Urologen. Ja. Es kann nicht sein, dass Frauen, seitdem sie, wie alt sind sie? 12, 13, 14, wenn sie zum Frauenarzt gehen zum ersten Mal. Und wir Männer.
Dachte, du meinst Frauen an sich.
Wie alt sind Frauen an sich? Wie alt sind Frauen an sich?
13, 14 Jahre.
Wie alt sind Frauen? Geht zum Urologen. Ja, ich war bisher nur im Empfangsbereich, deswegen habe ich jetzt noch große Fresse, aber
ey, ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch eine ausufernde Geschichte erzählen, aber die sparen wir für die nächste Folge, weil wir jetzt endlich über Tennis reden. Auf jeden Fall, ich war mal beim Urologen, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode.
Wo wir gerade bei Balls Sport waren, deswegen.
Passt auf. Also, ich habe das Spiel gespielt. Tatsächlich. Ich habe reingespielt, so ist es nicht. Ich lüge ja hier niemanden an, also ich fake ja nichts. Nee. Habe ich jetzt 2 Stunden gespielt? Andere Geschichte.
Aber hast du weniger gespielt, Marvin? Ich will das nur wissen für die...
Marvin hat mehr gespielt. Er konnte nicht aufhören. Ich konnte
gar
nicht aufhören.
Sag mir die Zeit, die auf der Uhr steht.
Also es ist jetzt ein bisschen privat.
Sei ehrlich, nee. Also, sei ehrlich, wir sind hier unter uns, sei ehrlich.
Vielleicht waren es nur 68 Minuten.
Okay. Immerhin, also, immerhin.
Passt auf.
Über eine Stunde.
Während ich gespielt habe, und es hat mich ja aggressiv gemacht, das muss ich ja dazu sagen.
Was macht dich denn an Tennis bitte aggressiv?
Komm ich gleich.
Jetzt kommt's.
Während ich das gespielt habe, in jeder Sekunde habe ich nur gedacht, warum können wir nicht Mario Tennis spielen? Das ist doch viel besser.
Mario Tennis war ein gutes Spiel.
Es ist ein fantastisches Spiel. Und es ist all das, was das Spiel nicht ist. Ich bin halt einfach wirklich kein Sportmensch. Also ich habe es heute wieder gemerkt. Ich weiß gar nicht, warum ich gesagt habe, dass ich bei diesem Podcast hier mitmache. Keine Ahnung, was mir da über... Also ich weiß auch nicht, warum ich da gesagt habe,
genau Jakubo, deswegen.
Will das ruhig. Ist okay, ich mache hier kein Veto. Also es war dumm von mir. Also
ich muss erstmal ganz kurz sagen, Respekt, dass du es gespielt hast und Respekt, dass du dabei bist, weil ich wäre sonst ein bisschen traurig gewesen. Weil ich finde einfach, das ist das Schöne an dieser Poll-Geschichte, die wir haben, an der Abstimmung, an dem Vote. So manchmal muss man außerhalb der Comfortzone, manchmal muss man einfach auch in diesen Sumpf rein, in dem du jetzt gerade stehst mit deinem Tennisschläger in der Hand. Und das ist bei jedem von uns ja ein anderer Sumpf. So, ich meine, Kuro musste sich durch Bluey spielen und jeder von ich bin nicht der größte Assassin's Creed Fan, so jeder von uns hat diese Spiele und ich finde schön, dass du es gemacht hast zum Beispiel und ich finde schön, dass du dabei bist und auf die nächsten 100 Sportspiele.
So, lass uns ein bisschen über 2K 25 oder Topspin blablabla reden. Ich habe dieses Spiel gespielt und ähnlich wie Timo das auch schon in der Gruppe so ein bisschen hat andeuten lassen, fängt es ja irgendwie erstmal mit Academy an und erstmal macht man irgendwie Tutorial. Yeah. Und das hat mich schon gebrochen. Also dieses Tutorial, das mir dann sagt, du musst jetzt in dieses eine Feld beim Aufschlag und mein Joystick ist entweder nur so aus oder Mitte und there is no in between, das hat mich schon gebrochen. Und dann,
das fand ich auch krass.
Du musst perfekt oder mindestens gut schlagen. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich raff es
ist
einfach.
Ist eine Academy, Marvin.
Und dann, Marvin, die wollen dir was beibringen.
Pass auf. Und dann sagt er mir die ganze Zeit, ich soll schlagen. Perfekt oder gut. Und ich denke mir so, ja, okay. Und dann schaffe ich das auch. Und dann sagt er mir aber, ja, aber du stehst gerade im Niemandsland. Und ich so, was im Niemandsland?
Niemandsland? Bin ich Peter Pan oder was? Was für scheiß Niemandsland? Und dann wollte der das die ganze Zeit wieder aus dem Feld rausgeben, wo ich mir denke, ich spiele doch Tennis. Ich bin doch nicht der Coach. Ja. Ich hab das nicht, ich so, scheiß drauf, stehe ich halt im Niemandsland und hab diese ganze Zeit diese Punkte gemacht, das war mir auch scheißegal irgendwann, hab ich einfach durchgezogen, aber es hat mich,
so.
Und dann hab ich's, irgendwann hab ich's fertig, irgendwann hab ich die Academy-Sachen, irgendwann hab ich sie geschafft, dann war ich, ja gut, jetzt kann ich Tennis, ich hab's verstanden, ich hab 5 Tasten, mit denen ich gleichzeitig schlagen kann, alle machen slightly was anderes, aber so richtig keine Ahnung. Und dann,
aber ja, kommt's, ne? Ja, ich hätte jetzt eine Frage nach dem Training. Wo siehst du dich also mit deinem Spielstil? Bist du eher so der offensive oder defensive Grundlinienspiel oder tendierst du tatsächlich eher zum Surf and Volley? Das heißt, dass du nach deinem Aufschlag sehr schnell zum Netz rennst, um dort die Bälle abzufangen und kurze Ballwechsel versuchen durchzubringen? Wo für was hast du dich entschieden?
Ja, ich habe mich eher für das lange Spiel entschieden, sodass ich quasi auf der hinteren Linie stehe und versuche immer taktisch nach links oder rechts, genau in die andere Richtung, wo mein Gegner steht, die Bälle zu schlagen, was nicht so gut funktioniert hat. Denn nachdem ich meinen Charakter in mühseliger Zusammenstellung erstellt habe, sein Name ist John McSpinston, er kommt aus, ich glaube, Tschechien oder so.
Das ist wichtig, super ist wichtig. Red über ihn. Ja. Ich will eure Geschichten erfahren.
Ja, er ist zu jungen Tagen, hat er das erste Mal Tennis im Fernsehen gesehen, fand es faszinierend, hat gesagt, er möchte irgendwann auch mal Wimbledon gewinnen. Und seitdem hat er mit einem Stock ausgerüstet, immer die Dosen geschlagen, bis er dann irgendwann von seinem Vater einen Tennisschläger geschenkt bekommen hat und angefangen hat, Tennis zu spielen. Erst gegen die Wand, so ein bisschen Squash-mäßig, bis er dann in den Verein eintreten durfte. Jetzt ist er ein aufstrebender Star des Tennishimmels und hat nach der Absolvierung des Trainings, wo er schon auf sich aufmerksam gemacht hat, sein erstes Spezialturnier gemacht. Und in diesem Spezialturnier ist er so kläglich gescheitert, weil er es zum Verrecken nicht geschafft hat, seinen Gegner zu besiegen. Und das immer Scheiße. Und immer und immer und immer und immer wieder, bis er irgendwann nicht mehr gespielt hat.
Hat Netflix schon die Rechte?
Noch nicht.
Mit Zendaya. Natürlich spielt Zendaya auch mit, klar.
Zendaya spielt alle.
Und da, ohne Scheiß, dieses Spezialturnier, das ich wirklich zum Verrecken nicht geschafft habe, das hat mich gebrochen. Da habe ich gesagt, ja komm, es soll nicht sein. Und dann war das für mich auch das
Erste. Du hast es versucht.
Ja. Du hast es versucht. Das ist schon mal richtig Kudos auf jeden Fall. Darf ich kurz einhaken? Und zwar, du hast ja gerade so schön Mario Tennis schon erwähnt. Und was war das allererste Videospiel der Welt 1972?
Mario Tennis.
Auch genannt Pong. Von daher gibt es Tennis Videospiele schon seitdem es Videospiele gibt.
Timo, darf ich da kurz einhaken?
Ja, bitte, Kuro, bitte.
Weil tatsächlich ist Pong nicht das erste Videospiel.
Oh, das erste Atari-Spiel, sorry.
Also es hat halt beziehungsweise Videospiele schon einen Boom gegeben, aber trotzdem ist das erste Videospiel ein Tennisspiel gewesen. Und zwar war es Tennis for Two von so einem Wissenschaftler.
Richtig.
Und ich glaube, das war 1958 oder so.
Krass. Richtig.
Ja, 1958, Tennis for Two. Ey,
Tennis for Two, 58, 72, das, was wir alle als erstes Videospiel, ist Pong. Und deswegen gibt es schon immer Tennis-Videospiele.
Ja.
Und es gibt zwei Sportarten, die als Videospieladaption schon so früh so gut waren, dass es sich nie anfühlte wie bei einem Fußball, wie bei einem Basketball, wie bei einem Wrestling, dass sich was tut, dass du ein freshes Gameplay hast, dass du was Neues spielst. Und diese beiden Sportarten sind zum einen natürlich Tennis und zum anderen Eishockey. Die NHL-Spiele waren schon seit den 90ern so unfassbar gut, dass seitdem sich wenig getan hat, außer halt Grafik und Atmo und halt, keine Ahnung, Trikots vielleicht. Und so fühlt es sich bei mir mit diesem Tennisspiel auch an. Ich weiß genau, wo ein Slice ist, ich weiß, wo ein Lob ist. Und deswegen, es fühlt sich alles schon an wie schon 1200 Mal gespielt. Ich glaube, das führt auch dazu, dass es diese ganz lange Brücke gab, oder diese ganz lange Leere an kein Tennis-Videospiel mehr. Was schön ist, dass es jetzt wieder neue gibt, weil ich mag Tennis als Videospiel sehr definitiv. Hab dann aber auch diesmal gemerkt, it's more of the same, aber mit diesem nice Spice oben drüber. Und dieser nice Spice war bei mir dann halt nach anfänglichen, zähneknirschenden Riesenhürden, auf die ich gleich zukomme, war dieser Karrieremodus, dass ich einen Spieler habe, Ezekiel Liu heißt der. Das ist, der hat einen Migrationshintergrund aus Japan, ist aber in LA geboren. Merkt man ihn auch an. Weiß aber auch seine Roots auf jeden Fall. Ist ein talentierter Tennisspieler, als aber auch ein Breakdancer.
Nice.
Und ich fand, da wo Marvin frustriert war, hatte ich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Nämlich in diesem Karrieremodus, wo du so kleine Minigames hattest. Dieser Special-Dingsy und aber auch, als du gegen den Gegner gespielt hast, jetzt war diese Brücke zu MLB The Show, ich muss halt nicht, wie viel spielt man im Tennis? Wie viele Sätze? 7, glaube ich?
Kommt drauf an, ne? Ob welches Turnier. Meistens genau. Spielst du 3 Sätze, bei den Grand Slams, glaube ich, 5.
Okay, und hier bei dem Game war es so, hey, wir spielen ein Videospiel, wir haben nur sehr wenig Zeit, deswegen boom. Mhm. Und die gehen schnell von der Hand, die sind spannend, die machen Spaß und auch hier wieder dieser Faktor, wie bei MLB, ich spiele gerade, um XP zu sammeln, ich spiele gerade, um besser zu werden, um Stats zu kriegen und ich mag es total gerne mit meinem Spieler dann halt auch besser zu werden, genauso auch, wie ich gemerkt habe, dass ich selber, Timur, besser wurde, weil ich wusste, ich muss den so lange drücken und ich muss, was Marvin gerade meinte mit diesem Controlling da zum Beispiel, es ist Kraut und Rüben am Anfang, aber irgendwann kriegst du diesen Dreh raus und weißt, wann du den wie drehen musst und weißt so, okay, so ich lerne mit dazu und das war der Punkt, wo ich dachte so, okay, ich bin wieder zart gesonnen mit dem Game nach anfänglichen Schwierigkeiten und war dann am Ende meiner 2 Stunden, war ich sehr so, Alter, das ist ein gutes Game.
Marvin hat sich gemeldet.
Ja. Dankeschön. Ich würde kurz, nachdem ich meinen ursprünglichen Rant hinter mir gelassen habe, kurz 1-2 Dinge sagen wollen. Was ich mir ein bisschen wünsche, und das finde ich macht das Spiel nicht gut genug, ist mich als Neuling, der A, keine Ahnung von Tennis hat und B, keine Ahnung von der Spielreihe hat, abzuholen. Weil du sagst, für mich ist es nach Hause kommen. Das stimmt. Für mich ist es so komplette Überforderung. Warum gibt es nicht einen, ich nenne es mal Arcade-Modus, wo ich einfach nur Viereck drücke und er schlägt. Ich drücke Dreieck und er schlägt anders. Ich drücke R2 und er schlägt wieder anders. Warum braucht es diese Energieleiste, die für mich gar nicht so richtig funktioniert hat, weil
Du kannst auch den Knopf nur einmal kurz drücken.
Ja, aber dann sagt er mir immer zu spät. Also es kann nicht.
Nee. Drückst du ihn später.
Sobald du den, also es gibt entweder, du drückst einmal kurz, wenn der Ball bei dir ist, zack, oder du lädst schon voll die Energiebalken auf und lässt den Knopf los, wenn der Ball dann bei dir ist. Es gibt 2 Arenen.
Ich glaube, generell ist es so, dass das Spiel einfach ambitionierter ist. Also, dass du, das, was du dir wünschst, ist Mario Tennis, du hast das am Anfang gesagt und jetzt wiederholst du quasi dasselbe, dass du dir wünschst, du hättest einen Arcade-Modus, so wie bei Mario Tennis. Topspin ist einfach ambitioniert, ist einfach ein bisschen mehr Simulation und
voll.
Ich bin da komplett bei Timo. Also ich fühle mich, für mich fühlt sich's auch an wie nach Hause kommen. Ich habe früher gerne Topspin gespielt, ich habe früher sehr, sehr gerne Virtual-Tennis gespielt. Diese Sachen haben mir richtig Spaß gemacht. Und deswegen war es für mich jetzt wirklich so, holy shit, habe ich das vermisst. Also das war mein Gefühl. Mhm. Und das war cool. Und auch wenn, also ich habe Sachen an dem Spiel zu kritisieren, das geht dann eher so in Richtung Currency und in Richtung hätte man nicht noch geiler machen können und pipapo, aber sobald ich auf dem Platz stehe, ist es geil. Und das ist das Wichtigste für mich. Es ist, also vom Gameplay ist es geil. Ich liebe diese Art von, die Timo gerade angedeutet hat, von dem, du hast ja 2 Arten. Du kannst jedes Mal, du kannst ein komplettes Spiel spielen, indem du einfach immer nur ganz kurz die Taste drückst. Im richtigen Moment machst du trotzdem richtig geile Schläge oder du drückst die Taste vorher, lädst diesen Schlag auf, so ein Power, das ist dieser kleine rote Kreis, der unten kommt, so ein Powerschlag. Und wenn du dann im richtigen Moment loslässt, hast du quasi beides mitgenommen. Dann hast du den Powerschlag und diesen geilen Scheiß. Und ich liebe diese Mechanik. Sie ist aber nicht anfängerfreundlich. Genauso wie du gesagt hast, Marvin. Es ist nicht so, dass du da groß abgeholt wirst. Deswegen musst du durch diese Academy gehen. Und auch das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist witzig. Ich habe das Spiel gestartet und bin direkt in die Academy rein. Ich weiß nichts von diesen Regeln, die ihr mir nachher erzählt habt. Man muss das vorher machen, weil ich es einfach freiwillig gemacht habe. Ich bin instant in die Academy und habe da 45 Minuten gespielt. Und dann bin ich erst rausgegangen und habe angefangen, die anderen Sachen zu machen. Aber boah, für mich war es ein sehr, sehr spaßiger, sehr, sehr spaßiges Unterfangen, muss ich sagen.
Also ich möchte am Anfang anmerken, ich mache halt auch den Beitrag für Game 2 dazu, deswegen habe ich nicht ganz 2 Stunden gespielt, sondern ich bin, glaube ich, aktuell bei 47. Aber
mehr
ich
als ich
halt,
in Final Fantasy.
Ich werde halt nur mal meine anfänglichen Meinungen mitbringen und ich gebe euch alle irgendwie recht. Also ich mag auch diesen sehr verhältnismäßig realistischen Ansatz, ne, dass es halt wichtig ist, Timing, Position zum Ball und das wird ja, und das fand ich eigentlich ganz cool an diesem Tutorial, dass von John McEnroe auch gesprochen wird, ja. Tennislegende, der überraschend nett zu einem ist, was auch ein bisschen unrealistisch ist. Das ist wahrscheinlich das Unrealistischste am Spiel. Aber gut. Und das ist wirklich, also es ist so ein Tennisspiel, so dieses Reinfuchsen. Das ist nicht so wie bei Virtual Tennis, so Plug and Play, sondern du musst wirklich, also wirklich mit dem Kopf dabei sein und überlegen so, okay, wie Chris schon gesagt hat, du kannst halt kurz einmal drücken, wenn deine Timing-Leiste im grünen Bereich ist, dann machst du einen platzierten Schlag. Wenn du sehr lange gedrückt hältst und dieser rote Punkt aufkommt, machst du einen Powerschlag. Dazwischen gibt es aber noch den normalen Schlag. Das heißt, wenn du einfach nur ein bisschen auflädst und dann so loslässt, dass das Timing gut ist, dann machst du einen normalen Schlag, der ist nicht super hart, nicht super präzise, aber er funktioniert. Was ich halt an diesem Tutorial ganz cool fand, war, dass dir aber auch erklärt wird, wie Tennis funktioniert. Und das ist ein bisschen mehr als dieses einfach nur hin und her schlagen, weil das, was Marvin gesagt hat, mit diesem Niemandsland, wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ich auch nicht.
Und dann hat er es erklärt, wie man sich grundsätzlich eigentlich so ein bisschen positioniert beim Tennisspiel. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr geholfen. Und wenn man dann auch noch in den fortgeschritteneren Tutorials reinschaut, wie auch erklärt wird, wie so diese Spielweisen funktionieren. Wie spielt man halt so ein Surf and Volley? Und das finde ich, glaube ich, wenn man so ein bisschen Bock hat, sich in die Materie reinzufuchsen, dann ist es für mich, finde ich, ein Tutorial, das einem schon echt unter die Arme greift. Nicht nur zu erklären halt so, wie dieses Spiel funktioniert, sondern wie tatsächlich dieser Sport funktioniert. Und das fand ich ganz cool. Was ich halt allerdings, ich hatte halt ganz andere Probleme am Anfang mit dem Spiel. Das sind ja so typische Kuro-Probleme. Ich bin natürlich auch dann relativ schnell in die Karriere gegangen, habe meinen eigenen Tennisprofi erstellt.
Wie heißt der denn?
Und dann eigentlich sollte er Eki Huxa nennen, wollte ich ihn Eki Huxa nennen, aus Island. Aber da fängt's schon an, in der Nationauswahl gibt's kein Island. What the fuck? Und was mich richtig nervt, du kannst ja sozusagen einen Spitznamen auswählen. Mhm. Und bei so ziemlich jedem Sportspiel, also es ist ja grundsätzlich immer schwierig, so einen Namen auszuwählen, der dann halt so von dem Kommentator oder von wem auch immer dann so ein bisschen mal genannt wird, ne? Wenn du dann irgendwie bei FIFA am Ball bist.
Ja.
Oder das ist das Geile bei MLB The Show, gibt's den Nachnamen Kurowski.
Nice. Das ist
ein Sportspiel mit der besten Karriere aller Zeiten. Mhm. Weil wenn du halt spielst, nennt dich der Kommentator, mich in meinem Fall, Kurowski. Und das finde ich halt.
Oh, ist das geil.
Das ist wirklich.
Kommen wir zu Topspin, wo es kein Chris, kein Christian, kein Christoph, kein gar nichts gibt.
Hä?
Es gibt keine normalen
gibt's nur Namen, Board,
die du auswählen gibst. Du kannst dich Gaddafi nennen. Klar, wenn du Bock drauf hast, kannst du das machen. Aber es gibt keinen normalen Namen, wo du denkst, okay, ich kann mir irgendwie einen Spieler erstellen, der dann halt diesen anderen Namen hat. Das ist so absurd. Und du kannst auch nicht auswählen, dass er das, gut, dann ist es halt, es gibt halt diesen Schiedsrichter, der am Ende dann sagt so, ne, Advantage, Spieler XY. Du kannst auch nicht auswählen, dass er nichts sagt, dass er halt einfach sagt, Advantage, Player One. Mhm. Du musst dir irgendwas auswählen. Und das fand ich so unfassbar scheiße.
Was war dein Name? Dass ich
wirklich erstmal den Kaffee auf hatte. Kuro-Probleme.
Was hast du für einen Namen genommen?
Also ich habe dann halt meinen Spieler halt Christian Kurowski genannt und der Spitzname war Kies, weil ich dachte, wenn man nicht genau hinhört,
sagt der Chris.
Könnte man Chris verstehen.
Ich glaube, es gab noch einen Cheat. Es gab nämlich den Namen YU, der dann quasi immer von You geredet hätte.
Habe ich auch überlegt, ja.
Ja. Sehr gut.
Aber das ist dann, du kannst dir ja so ein paar Beispiele anhören und das
ja,
ist
dann, ja. Und dann sprechen sie die auch immer so seltsam aus, ne?
Ja. Und da frage ich mich, weil das habe ich nicht, bei Fallout 4 ist es nämlich auch so. Du wirst am Anfang, gehst du an die Tür, weil dieser Vault-Mitarbeiter dir halt andrehen möchte, so hier, ne, hier für den Bunker. Und dann musst du auch deinen Namen eingeben und deine Stats verteilen. Und du hast, also das ist halt, das Intro von Fallout 4 ist vor der Atomexplosion. Ne? Mhm. Du bist in deinem Haus, mit deiner Frau, mit deinem Baby und du hast so einen Roboter, der heißt Codworth. Und dann wirst du von diesem Mitarbeiter angequatscht und du gibst deinen Namen ein, schreibst du auf in deine Tastatur in dem Fall. Ich habe ihn Christian genannt, gibst deine Stats ab, der verabschiedet sich und dann kommt Codworth und nennt dich Master Christian. Was ist das denn für eine Hexerei? Und wieso kann ein Spiel von Bethesda, das mittlerweile 9 Jahre alt ist,
ja,
so ein, lesen, so, okay, du gibst den Namen ein, das wird ausgesprochen, weil es wahrscheinlich in der Datenbank auftaucht.
Ja.
Aber wir sind mittlerweile im Jahre 2024. Ja. Wieso ist es nicht zum fucking Teufel möglich, dass irgendeine KI sagt, hier, das ist der Name, so sprichst du ihn aus.
Ja. Fertig. Das war bei Forza Horizon, habe ich mich erschrocken, als war der, hey, Timur. Ja. Ich war so, was ist denn jetzt los?
Das war insane. Ich war
erschrocken, Alter.
Forza war cool. Oder zumindest, wie bei NBA 2K gibt es halt so Spitznamen. Da kannst du dich The Captain oder The General oder so nennen. Warum kannst du dir nicht keinen Spitznamen geben? Ja. Oder wieso kannst du nicht bei WWE 2K, da kannst du so, da die, so eine Aussprache, da hast du erster Vorname, zweiter Vorname, Spitzname, Nachname. Und da gibt es zum Beispiel jeden Buchstaben des Alphabets, ein paar andere Namen. Und da kannst du dir relativ cool und easy halt eine Kuro ist halt einfach erster Vorname Q, zweiter Vorname Ro und die sagt Q-Ro. Wieso kann fucking Topspin 2K25 ein Spiel aus dem Hause 2K nicht bei anderen Sportspielen aus dem Hause 2K einfach abgucken, so, was habt ihr gemacht? Ah, können wir das auch machen? Ja, cool. Wieso geht das nicht? Und wieso rede ich seit 5 Minuten darüber, dass die Spitznamen in diesem Spiel einfach scheiße sind?
Aber wo wir schon mal bei Scheiße sind, sorry Marvin, möchte ich ganz kurz einhaken. Und zwar, bei mir ging's los, ich habe das Spiel gespielt, ich wollte spielen und der hat keine Verbindung zu den 2K-Servern gefunden. Ich hab die Konsole neu geschaltet, ich habe alles, keine Verbindung. Und wenn du keine Verbindung hast, kannst du entweder Academy spielen oder halt ein Exhibition-Game. Also du gegen Computer oder du gegen zweiten Player. Ich wollte aber gerne Karriere spielen. Und die Karriere kannst du nicht spielen, wenn du nicht online bist. Das war ein riesengroßer Abfuck für mich damals
zu Beginn. Ja, das ist scheiße.
Und dann habe ich einfach Andrew Agassi gegen Steffi Graf spielen lassen, was ich sehr funny fand in meiner Welt, aber habe dann auch ausgemacht, weil ich war so, ey, ich will diese Game Experience haben. Die Game Experience kam am nächsten Tag und dann mache ich das Spiel an, er hat eine Verbindung zu 2K gefunden, sagt aber am Anfang, ey, dein 2K-Konto muss noch connected werden. Du kannst es nicht wegdrücken. Du musst das mit dem 2K-Konto connecten. I get it, wenn ich mir ein Fortnite runterlade. Wenn ich mir ein Warzone runterlade, irgendwas, was kostenlos ist und die wollen einfach als meine Daten, was auch immer. Wenn ich mir mal einen Vollpreistitel kaufe und ich muss online sein, um den vollen Umfang zu spielen und ich muss ein 2K-Konto mir anlegen, hat das immer so ein fucking Geschmäckle. Das fand ich richtig, richtig, richtig scheiße, weil wenn ich ein Videospiel anmache, will ich nicht noch ein Tablet oder ein Handy in die Hand nehmen müssen, um mich da dann nochmal irgendwie einzuladen. Weil ich bin auch mit meinem fucking PSN-Account drin, dann nimm doch von da die Daten einfach. Wo ist das dumme Problem? Und sowas finde ich immer richtig, richtig, richtig ätzend. Und ich hätte es safe ausgemacht, wie damals bei Babylon's Fall auch, weil das wollten die ja auch dann damals. Aber ich musste es ja 2 Stunden spielen. Und demzufolge hatte ich am Anfang echt ein Geschmäckle und war so, ey, dieses Spiel will, dass ich es nicht mag, aber dann hat es dann doch noch nicht Kurve
bekommen. Da gibt es kein Schönreden für mich. Also ich bin da völlig bei dir. Also viel Spaß mir das das Spiel an sich dann doch macht, aber das ist einfach Kacke. Das beides. Sowohl die Online-Geschichte wie auch, dass du ein Konto brauchst und sowas. Ey, es ist so eine Sache, wo ich mich dann einen Tag drüber ärgere und dann habe ich es auch wieder vergessen. Und hab's dann,
Marvin, du wolltest was sagen gerade.
Ich habe eigentlich nur noch 2 Punkte und dann habe ich tatsächlich schon alles zu diesem Spiel gesagt, was ich sagen will.
Dann sag jetzt nur einen Punkt.
Hebt dir den anderen noch auf.
Und der Rest, den müsst ihr euch überlegen. Nee, also es ist auch gar nicht böse dem Spiel gegenüber, aber ich meine, es ist niemandem verwunderlich, dass das Spiel für mich nichts ist, so, deswegen
Surprise. Ich hätte auf so einen Surprise gehofft, dass du sagst, och.
Ich hätte es mir auch gewünscht, aber, und das ist einer meiner beiden Punkte, ich habe es eben schon mal erwähnt, möchte es aber auch hier nochmal betonen, warum gibt es nicht diese Option, dass ich einen Casual-Modus einstellen kann? Also klar, Chris, du hast eben gemeint, so das Spiel hat den Anspruch, eher eine Simulation zu sein, aber das Grundgerüst ist ja da. Also warum nicht einfach, ne, wie es einen Easy-Mode und einen Hard-Mode gibt, warum nicht einfach einen Casual-Mode? So, also
gibt's bei Hockey halt auch immer, ja.
Und das,
2 Knöpfe,
letztendlich. Genau.
Und gibt's bei FIFA auch, und
Und das verstehe ich halt einfach nicht. Und eine inhaltliche Sache, damit ich auch was Inhaltliches beigetragen habe, was wir jetzt noch gar, das haben wir am Rand so mal erwähnt, aber ich wollte es trotzdem noch mal hervorheben. Was der Charakter, den man sich dann ja erstellt, auch macht, ist, er levelt auf. So vielleicht für den einen oder anderen interessant, dass man diesen Charakter auch selber dann so ein bisschen individuell gestalten kann. Soll der gut in der Rückhand sein? Soll der gut in der Ausdauer sein? Etc. Auch da kann man nochmal so ein bisschen seinem eigenen Spielstil entsprechend seinen Charakter anpassen. manche Sachen davon haben mir zum Beispiel gar nichts gesagt, glaube aber, dass im Laufe des Spiels hätte ich das irgendwann gerafft, was für mich irgendwie gute Stats sind.
Richtig. Ja, John McEnroe hätte dir das erklärt.
So. Von daher, also wollte ich einfach nur noch mal reinwerfen, der Vollständigkeit halber, dass das etwas ist, was wir innerhalb unserer 2 Stunden gesehen haben. Aber ansonsten...
Volle Kanne.
Es ist ein
Spiel. Aber das ist so schön, wie du es sagst. Ja, weil ein Freund von mir, der spielt aktiv Tennis und er hat es gesehen bei mir in der Story und so, oh, es ist gut. Da habe ich mir gedacht so, ey, warte ab, ich sag dir Bescheid. Und dann 2 Stunden durchgespielt und dann war ich so, ey, ich glaube dir, als jemand, der in der Materie drin ist und auch Tennis-Knowledge hat, für dich muss das mega geil sein, weil du deinen eigenen Player hast und dann auch so... Ne, mit diesen, wie du schon meintest, du kannst verschiedene Attribute ändern, dann hast du dann da eine bessere Rückhand, bla bla. Und ich glaube, für jemanden, der aktiv Tennis spielt, ist das Spiel richtig, richtig, richtig geil.
Also ich muss sagen, die Akademie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich in diesen Karrieremodus gegangen. Ich habe, mein Spieler heißt Hugh Grand Slam. Er ist Neuseeländer. Er ist die größte Hoffnung der Tennisnation Nummer 1 Neuseeland, wie jeder weiß. Spitzname, ich hatte dasselbe Problem wie Kuro. Ich habe mich dann für Gooseman entschieden, weil ich dachte, wenn Spitzname, dann richtigen Spitznamen. Aber es ist auch nicht verwunderlich, denn vor jedem großen Turnier dieser Welt schaut Hugh Top Gun und zeigt seine Piano-Skills in den Bars und Pubs dieser Welt. Sein Vater wurde von einem Tennisball getötet. Tragische Geschichte, was auch immer. Auf jeden Fall Karrieremodus. Jetzt richtig Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es war dieses, du fängst klein an und ich habe immer dann so ein bisschen Karriere gespielt und bin dann nochmal so ein bisschen in diese Advanced-Akademie rein und habe mir da noch was angeschaut. Und wie Kuro vorhin gesagt hat, man lernt extrem coolen Scheiß da. Es ist nicht nur, oh, drücke X, oh, drücke Viereck. Es ist wirklich ein Verständnis aufbauen, warum man was wie wo macht. Es ist so, also jetzt einfach nur ein Beispiel, beim ersten Aufschlag deines Gegners gehst du vielleicht einen Meter nach hinten, aber wenn er beim ersten Aufschlag einen Fehler gemacht hat, dann kannst du vielleicht einen Meter nach vorne gehen, weil er dann wahrscheinlich nicht mehr volles Risiko gehen wird. Mhm. Und lauter solche Sachen einfach. Mhm. Und das bringt dir immer so ein bisschen mehr Knowledge. Und dann habe ich die Akademie gespielt und dann hier mein erstes Turnier verloren. Tragisch. Hugh war kurz davor aufzuhören. Aber dann hat er sich nochmal aufgerappelt, hat ein bisschen weiter gespielt. Dann kriegt man, das ist das, was mir viel Spaß gemacht hat. Du kriegst in dem Karrieremodus extrem viel geilen Scheiß noch. Dass du kriegst so einen Trainer, der dir dann auch Aufgaben stellt und Stats, die du dann verdienen kannst und solche Sachen. Und du kriegst ja auch später noch so Perks, die du in 3 verschiedene Slots sockeln kannst. Und am Ende bist du gar nicht mehr so eine krasse Gurke. Am Ende bist du dann schon ein bisschen, also ich habe meinen Fukuhila mit Stolz getragen und meinen Backenbart. Diese komplette Outfit-Sache war für mich relativ außen vor. Also da wurde ich dann von ein paar Freunden wussten, dass ich gespielt habe und haben dann gesagt, ja, wie ist es mit den Boxen, die du öffnest? Ich so, ja, nee, wie ist es mit den Outfits, mit dem Pass und sowas? Da kann Kuro wahrscheinlich mehr dazu sagen, weil er sich mehr damit beschäftigt hat. Aber für mich war es dann einfach nur so, Jungs, das sind Tennis-Outfits. Die sehen alle aus wie Tennis-Outfits. Ich würde für keinen irgendwie Geld ausgeben und es ist scheißegal. Ich habe meinen eher affig angezogen und hatte sehr viel Spaß, aber er sah auf jeden Fall aus wie ein solider Tennisspieler aus Neuseeland. Und alles in allem war das eine richtig coole, spaßige Geschichte für mich, der Karrieremodus.
Also geil. Ich muss sagen, ich hatte auch relativ früh tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, dass die Karriere schon ein bisschen bieder ist. Das ist halt so aufgebaut, dass du halt von Monat zu Monat gehst. Mhm. Du kannst ein Training machen, irgendwie eine Herausforderung beziehungsweise ein Spezialevent und du kannst an einem Turnier teilnehmen. Und wenn du an einem Turnier teilnimmst, verbraucht das mehr oder weniger Gesundheit. Und je niedriger die Gesundheit ist, desto höher ist die Gefahr, dass du dich verletzt. Mhm. Ich hatte auch am Anfang oder gerade am Anfang finde ich es aber auch ein bisschen schade, weil wenn du ein Turnier spielst, dann ist deine Gesundheit relativ niedrig. Und du musst dich ausruhen. Und dadurch, dass du aber nur ein quasi Turnier im Monat spielen kannst, geht halt die Zeit relativ schnell vorbei. Und das heißt, wenn du tatsächlich relativ, so spielen willst, dass die Chance, dass du dich verletzt, gering ist, dann musst du eigentlich jeden zweiten Monat mehr oder weniger dich ausruhen. Dann geht halt ein ganzer Monat flöten. Das finde ich halt ein bisschen komisch, weil der Tenniskalender ist eigentlich voll mit Turnieren, jede Woche. Und das finde ich halt so, und das ist halt so ein bisschen auch das, so wie Topspin 4 funktioniert hat. Und da, glaube ich, hätte man einfach so nach, wann kam Topspin 4 raus, 2012 oder so, hätte man vielleicht einen etwas moderneren oder Ansatz finden können, der halt so ein bisschen bisschen zeitgemäßer ist, weil ich finde schon, dass das so sehr mechanisch wirkt einfach. Ne? Also es muss auch ja nicht so richtige, abgedreht.
Eine richtige Storyline wäre auch geil gewesen irgendwie. Na, so mehr als dieses, jo, er hat ein Turnier gewonnen. Okay, tschüss.
Jo, er hat ein Turnier gewonnen. Tschüss. Es muss nicht so heftig abgedreht sein wie bei NBA 2K, die halt quasi mehr oder weniger einen Film machen mit offener Welt, wo du dich bewegen kannst, was mir mittlerweile auch ein bisschen too much ist. Aber halt, keine Ahnung, du kriegst Nachrichten zum Beispiel und es gibt einen Podcast. Aber wieso gibst du keine Interviews? Oder die Nachrichten, die du bekommst von deinem Trainer oder von deinem Manager oder wen auch immer, dass das eine Zwischensequenz ist. Einfach so ein bisschen mehr.
Ja, oder eine Fehde. Gib ihm einfach irgendeine kleine Fehde. Aber ja, ich bin bei dir. Bitte nicht, was super ausgefallen ist und dann dumm rumlaufen oder sowas. Aber irgendwas, irgendeine kleine Story.
Und was mich wirklich nervt, ist halt einfach der Kader. Also ich verstehe es nicht. Das Spiel hat 25 bekannte Tennisspielerinnen und Tennisspieler und das ist halt einfach zu wenig. Also es ist wirklich absolut zu wenig. Also ich kann nachvollziehen, dass du nicht, also wie die Tennisrangliste, weiß nicht, wie viele hunderte Menschen da drin stehen.
Ja.
Aber gerade wenn es in der Karriere darum geht, dass du halt auch in der Rangliste vorkämpfst und wir haben wahrscheinlich alle Männer gespielt und in dieser Rangliste, die besteht aus 80 Leuten, der Kader besteht aus 25 Leuten im Spiel und davon sind, ich glaube, 8 bekannte männliche Profis oder 7. Das heißt, wenn du einen Mann spielst, hast du in der Rangliste in der Karriere 7 echte Tennis-Leute, gegen die du spielen kannst. Der Rest ist aufgefüllt mit Fantasieleuten.
Ach so. Okay.
Und das ist halt einfach zu wenig. Also es ist.
Weiß man da, also hast du dich damit beschäftigt? Haben sie irgendwas gesagt?
Die Entwickler haben gesagt, dass es in den kommenden Monaten auch Updates gibt und mit neuen Spielerinnen und Spielern, die halt kostenlos für alle sind. Da wird man halt abwarten müssen, ob die auch in der Karriere auftauchen. Man wird abwarten müssen, wer da überhaupt kommt. Aber es fehlen halt einfach wirklich einige namhafte Leute.
Aber wegen Lizenz. Ist ja schön und gut, dass du. Aber genau, die Gründe würden mich interessieren. Ist es Lizenz oder hatten sie keine Zeit zu capturen?
Ich glaube, es ist einfach ein Lizenzgrund. Aber wenn halt tatsächlich irgendwann neue Leute dazukommen, dann wird es ja irgendwie funktionieren. Aber ich verstehe es nicht, dass zum Beispiel jemand wie Rafael Nadal, der fehlt. Novak Djokovic fehlt. Ja, und das sind halt zwei der bekanntesten.
Hat Marvin auch vermisst.
Ja, auf jeden Fall.
Tennisprofis, die es gibt.
Ich habe noch eine Frage. Beende ruhig erst, Kure.
Und ich finde es halt einfach schade, dass du halt eine Karriere spielst, die ist zweckmäßig, das Gameplay ist halt super cool, deswegen macht mir auch die Karriere Spaß. Ich spiele halt einfach gerne diese Spiele, ich habe halt gerne diese Tennismatches, aber ich hätte halt gerne einfach in der Rangliste mehr Menschen, die ich kenne. Ich hätte grundsätzlich lieber mehr Menschen, weil zum Beispiel sowas wie Wimbledon, da machen 128 Leute mit. Die Rangliste besteht aus 80 Leuten. Also kannst nicht mehr Wimbledon auffüllen. Und das finde ich dann halt für ein Spiel, dass ich diesen realistisch, also ich finde es cool, dass es Wimbledon gibt und auch viele bekannte Major-Turniere. Und wenn du Wimbledon spielst, spielst du in Weiß. Cool. So wie es halt auch ist. Aber es ist halt nicht das originale Wimbledon-Format.
Verstehe.
Und das finde ich halt einfach ein bisschen schade.
Glaubst du, Kuro, als jemand, der jetzt noch mehr Zeit damit verbracht hat als wir, dass das der Beginn ist von was Wundervollem? Also so, ich meine, Gameplay haben sie genailed und alles andere so hätte man vielleicht ein bisschen mehr Liebe reinpacken können, aber wird jetzt vielleicht Tennis, also Topspin 26.
Krasser. Ich hoffe es. Also ich hoffe wirklich, dass 2K der Marke eine Chance gibt, dass es halt nächstes Jahr, vielleicht noch 2-3 Jahre oder je nachdem,
das ist richtig gut,
neue Teile rauskommen, an denen halt auch wirklich gearbeitet wird. Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass Topspin mit einem sehr limitierten Budget auskommen musste. Ich finde das Gameplay wirklich geil, aber alles links und rechts ist halt ausbaufähig. Und wenn wir jetzt tatsächlich jetzt über diese 2 Stunden von mir hinausgehen, finde ich, also Karrieremodus ist halt super steril, Präsentation ist altbacken, Grafik ist es fehlen Profispielerinnen und Spieler links und rechts. Das mit den Mikrotransaktionen ist halt so typisch 2K, dass du halt sowas wie, wenn du deine Stats zurücksetzen willst, musst du über 2000 VC ausgeben, also von dieser Echtgeldwährung. Und das sind fucking 20 Euro.
Also du verdienst auch wenig während deiner Reise, oder? Aber ich meine,
Es geht, finde ich. Aber es ist halt, es hat halt einfach dieses Geschmäckle.
Ja.
Dieses, das Geschmäckle, halt bei ja. allen, das bei allen 2K-Sportspielen gibt, vor allen Dingen bei NBA 2K, mit der, wo die es halt mit dem VC, mit der Echtgeldwährung auf die Spitze treiben, weil in NBA 2K musst du für, wenn du aufleveln willst in den verschiedenen Attributen, musst du VC, also du levelst mit VC auf. Hm. Und hier ist es so, du spielst, gewinnst Erfahrung, steigst eine Stufe aus, kriegst Punkte und damit kannst du aufleveln. Und das finde ich so, ey, immerhin gibt es das nicht, aber abgesehen davon ist es halt auch wieder einfach sehr VC-lastig. Du engagierst einen Trainer, musst VC dafür ausgeben. Du bist, möchtest diesen Trainer aufwerten, weil es gibt mehrere Stufen von diesem Trainer. Je höher die Stufe, desto größer die Boni, musst du wieder VC ausgeben. Ja. Und das finde ich halt einfach, ich finde, das muss einfach aufhören. Also wird es nicht, weil ja. 2K halt vor allen Dingen bei NBA 2K unendlich viel Geld damit macht. Weil klar, es gibt halt diese Leute, die jedes Jahr sich NBA 2K kaufen und dann sagen so, ja, mein Charakter muss halt am Anfang direkt gut sein, gebe ich nochmal $100 aus.
Ja, ja.
Weil dieser Schritt von NBA 2K 32 zu 24, ich habe ja immer so ein bisschen das Glück, ich kriege halt eine Version, da ist halt VC mit dabei. 100.000. Und man denkt, ist viel. Und in der vorletzten Version konnte ich damit auf Stufe 80 leveln. Mhm. Je nachdem, wie ich halt meine Skillpunkte verteilt habe, aber ich war am Ende 80 von 99. Das ist schon mal sehr gut. Mit der aktuellen Version kam ich auf 70 von 99. Und das ist halt, ich finde, das ist absolut frech. Ist, ich finde, in Topspin 2K25 ist es nicht so schlimm, aber es ist da und das allein ist schon ein Problem, finde ich. Es gibt auch Season Pässe, einen bezahlbaren, also halt so ein Premium Pass, du kannst auch da Level skippen, indem du VC ausgibst. Also es ist irgendwie überall da und das ist in einem Karrieremodus, finde ich, hat das einfach nichts zu suchen.
Du hast es vorhin schon gesagt, also ich glaube, jeder Spieler weiß, dass es ein Problem ist, aber solange es Leute gibt, die da ihr Geld reinstecken, geben sie leider diesen Scheißpraktiken recht oder eine Daseinsberechtigung vielmehr. Und das ist so wie bei dem Mobile Diablo, das Blizzard rausgehauen hat, wo die Leute unendlich viel Geld, die haben so viel Geld damit gemacht. So klar, jeder hat gesagt, ah, nee, das spiele ich nicht, ja, nee, da gebe ich kein Geld für, das Quatsch. Die haben damit unendlich viel Geld gemacht und genauso hat NBA unendlich viel Geld gemacht mit dem Scheiß. Und solange wir nicht aufhören, als Spieler dafür Geld auszugeben, werden die nicht aufhören, das zu machen, weil es halt einfach leicht verdientes Geld ist. Ich meine, dieses Pferde-DLC-Ding von WoW hat mehr Geld eingespielt als StarCraft 2.
Und das Ding ist, also das Spiel kostet, wenn du es auf Konsolen holst, 75 €. Boah. Das ist die Standard-Version. Also es ist die Cross-Gen-Version auf der PlayStation. Kriegst du die PS4 und die PS5-Version. Ist halt auch Quatsch, ne? Ich will es auf der PS5 spielen, warum zahle ich 75 € und habe dann noch die PS4-Version, die ich niemals nutzen werde. Aber gut, aber es gibt halt natürlich auch wieder diese, naja, höherpreisigen Versionen, wo dann noch so DLCs dabei sind. Und dann gibt's halt natürlich die Grand Slam Edition, die kostet 120 €.
Gab auch Pre-Access.
Ja, und ja, auch dieses, hier, kauf dir die super teure Version, du kannst 3 Tage eher spielen, ist auch einfach absolute Pest. Aber als in diesen beiden teuren Versionen gibt es das Under the Lights Pack, was dir ermöglicht, dass du in den Stadien, wo diese Major-Turniere stattfinden, kannst du abends spielen, also im Dunkeln. Und das ist so, das ist ein fucking Feature. Das in den meisten anderen Spielen änderst du die Uhrzeit und fertig.
Ja.
Aber hier ist es, wenn du die teuren Versionen kaufst, kriegst du diesen DLC. Also das wird wahrscheinlich irgendwann auch nochmal irgendwie separat veröffentlicht für einen 10er oder so, dass du halt die Möglichkeit hast,
aber das ist schon
in diesen großen Stadien oder Arenen halt bei Nacht zu spielen. Es gibt andere Arenen, es gibt so ein, und das hatte Topspin auch schon immer, so die bisschen fantasievolleren, da kannst du halt auch die Uhrzeit einstellen, aber halt bei, keine Ahnung, Wimbledon im Dunkeln spielen willst, brauchst du halt dieses Pack. Und das ist so,
bäh, ekelig.
Ich, für alle, die halt logischerweise nicht sehen können, ich schlag so ein bisschen die Hände über den Kopf.
Ja. Aber ja, führt mich genau zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Alles, was auf dem Platz, sobald ich auf dem Platz stehe, macht das Spiel einfach mega viel Spaß. Aber alles an den links und rechts ist so, come on.
Aber jetzt würde mich mal so ein bisschen eure Meinung zu dem Spiel interessieren, weil bei mir, ne, hier Ampelsystem, bei mir ist rot, alles, ne, müssen wir nicht drüber reden.
Aber hat, glaube ich, auch jeder kommen sehen.
So, keine Überraschung für niemanden. Aber wie sieht's bei euch aus?
Also, ich tippe, Chris gibt eine Gelb.
Ja, I guess. Ich glaube, mega geil finde ich das nicht, aber auch nicht wie ich.
Also pass auf, ich sage, und hier muss ich einfach, wenn ich das Spiel als Ganzes bewerten müsste, wäre es eine Gelb, tue ich aber nicht. Ich bewerte einfach nur das Spiel vom Gameplay her. Und das ist bei mir wirklich, also ich meine, ich habe es vorhin gesagt, aber musst das begreifen, das ist eine Sache, die ich jetzt seit 10 plus Jahren nicht gespielt habe, so ein richtig geiles Tennis. Und es hat sich so richtig geil angefühlt. Mein erstes Spiel, das ich damals auf dem Mega Drive hatte, war ein Tennis, weil ich habe den irgendwie gebraucht gekauft, es war Tennis dabei. Mein erstes Spiel, das ich damals mit meinem Dad gezockt habe, war ein Tennis. Ich liebe Tennisspiele in der Videospielwelt und für mich war das, endlich mal wieder ein richtig geiles Tennis zu spielen, war grün.
Krass.
Geil. Bei Kuro tippe ich grün. Oder habe ich getippt? Nee,
gehe ich auch mit gelb.
Ja, ich sage, es kommt genau auf die Bewertung an von Kuro. Wenn er das Spiel bewertet, ist es gelb. Wenn er das Gameplay bewertet, ist es grün. Sag
ich. Also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich in einer sehr privilegierten Position, dass ich halt aufgrund von Game 2 kein Geld für dieses Spiel ausgeben musste. Ich mache halt einen Beitrag dazu, ich habe es so bekommen. Ich muss dafür kein Geld ausgeben. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht in dieser Position hätte, ich hätte einen anderen Job, ich wäre nicht in dieser Branche und ich hätte mich sehr darauf gefreut, weil ich halt Topspin früher sehr gerne gespielt habe, genau wie bei Chris. Ich habe Super Tennis geliebt, ich habe Virtua Tennis geliebt, ich habe sogar Smash Court, Anna Kunikova Smash Court Tennis auf der ersten PlayStation geliebt. Also Tennisspiele machen mir auch richtig viel Spaß. Aber wenn ich dafür jetzt wirklich, keine Ahnung, ich hätte dafür mindestens 75 Euro ausgegeben auf der PlayStation. Wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, hätte ich wahrscheinlich die Grand Slam Edition geholt für 120 und dann hätte ich mich ziemlich geärgert. Mhm. Weil so geil das Gameplay ist und ich finde es wirklich, wirklich gut. Also es ist mit das spielerisch beste Tennis, was es aktuell zu kaufen gibt. Mhm. Aber alles links und rechts, dass du halt nicht so viele Leute im Kader hast. Die Grafik ist zweckmäßig. Die Karriere ist ziemlich steril. Dann kannst du die Karriere auch nur spielen, wenn du eine Internetverbindung hast. Und am Samstag gab es diese Internetverbindung nicht. Heute Morgen gab es die, glaube ich, auch nicht. Also seit dem Release gab es schon so ein, zwei Momente oder Phasen, wo du nichts mit dem Spiel oder nicht wirklich was mit dem Spiel machen konntest. Und das kann halt nicht sein. Es hat halt einfach sehr viele Dinge, die mich wirklich stören, die besser sein könnten. Und ich hoffe einfach, wenn nächstes Jahr ein Topspin, ich hoffe, dass ein neues Topspin rauskommt, dass dann vielleicht ein bisschen das Budget größer ist, dass ein bisschen was ausprobiert wird, dass gesagt wird, okay, wir versuchen uns halt von der Technik, aber auch vielleicht von der Inszenierung uns ein bisschen mehr wie bei NBA 2K anzueignen. Dann, glaube ich, könnte das richtig geil werden. Aber ich glaube, dadurch, dass es halt irgendwie nicht NBA 2K ist, sondern halt Topspin, eine Marke, die vielleicht auch nicht super viele Leute juckt, dass es halt einfach auf diesem Stand bleiben wird und dann wird es halt ein bisschen vor sich hin dümpeln. Und dann ist der Preis für mich aber auch ehrlich gesagt zu hoch. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil das Gameplay wirklich absolut fucking geil ist. Und ich werde es auch noch weiterspielen. Ja. Aber ich finde, wenn ich halt einfach so sehe, in welchem Zustand das Spiel ist oder welche Art von Umfang das Spiel hat, kann es nicht mehr als gelb sein bei mir. Also es ist halt einfach, das, was es nicht rot werden lässt, ist das Gameplay.
Ja,
das ist wirklich exzellent. Das, was es nicht grün werden lässt, ist die Karriere, ist der Kader, ist die Grafik, ist die Internetzwang, ist der Internetzwang und das VC-Gedöns. Also wirklich alles andere. Und wenn das Gameplay nicht so unfassbar gut wäre,
ich muss ganz kurz, es erinnert mich so krass an die Gefühle, die ich mit No Rest for the Wicked hatte, weil das, was schwierig ist, haben sie genailed. Dieses richtig geile Gameplay. Und ich finde die anderen Sachen, diese unnötigen Stöcke in den Speichen, es wäre echt keine Raketenwissenschaft, die wegzulassen. Also
ich meine, gibt ja Alternativen. Du kannst dir zum Beispiel Tiebreak holen. Das ist von den Leuten, die AO Tennis, glaube ich, gemacht haben. Das ist jetzt Early Access. Und die haben zum Beispiel die besten 100 oder die von der ATP, von der Tennisrangliste von 1 bis 100 alle lizenziert.
Ja.
Aber das Gameplay ist halt Rotze. Das ist halt,
Also du kannst nicht alles haben, anscheinend. Aber wenn ich dann halt wählen müsste zwischen, okay, die Grafik ist fett und die haben wirklich fast all oder sehr viele namhafte Leute aus der Tenniswelt, aber das Gameplay ist doof versus das Gameplay ist geil, aber alles andere ist so ein bisschen meh, dann werde ich immer das Gameplay nehmen.
Mhm. Timo, wie sieht's bei dir aus?
Was glaubt ihr denn?
Ich würde sagen...
Gelb.
Ich bin auch
eher so ein, eher so ein fast schon rötliches Gelb.
Naja, ich glaube eher grünliches Gelb.
Also, ich unterschreibe exakt genau das, was Kuro gerade gesagt hat, ebenfalls. Ich gebe einem Gelb, weil einfach, ich habe mir vorgestellt, ich würde, ich bin Tennis-Fan, ich freue mich auf einen riesengeilen Tennistitel, ich habe ein Wochenende frei, ich habe Snacks bereitgelegt und alles das und will das Spiel spielen und ich kann es nicht spielen, weil die Server von dem Spiel, nicht vom PlayStation, nicht mein Router, sondern von dem Spiel nicht funktionieren und ich brauche diese, um meine Karriere zu starten. Mhm. Und dann würde ich da sitzen und nur Casual spielen können und die Akademie, ich würde im Strahl kotzen. Also wenn ich jetzt Fan gewesen wäre und ich habe mich so lange drauf gefreut, ey, ciao. Also das geht einfach nicht. Das dürfen die sich nicht erlauben. Und deswegen war das der größte Stolperstein zu Beginn schon. Und dann diese 2K-Konto-Geschichte, dann diese VC-Geschichte und sowas halt. Immer, überall waren diese Geschmäckles. Aber bottom line, Gameplay ist heftig. Es ist richtig, richtig, richtig geil. Es drückt genau die richtigen Knöpfe bei mir, wie auch bei MLB jetzt zum Beispiel, dass ich so ein freshes Sportspiel spiele, dass ich auch, also ich mag halt Sportspiele total gerne, weil ich dabei halt super geil Podcasts hören kann zum Beispiel.
Komplett.
Und dafür eignet sich es hervorragend halt. Und es macht
SnowRunner auch ein richtig gutes Podcast.
Ja, SnowRunner, ja. Und ich habe ja noch ein Match offen gegen Kuro. Ich werde kläglich versagen, safe. Und freue mich auf dieses Online-Spiel. Bei dem einen Abend ging es nicht, weil ich nicht online kam. An einem anderen Tag hatte ich keine Zeit und das ist noch offen. Deswegen werde ich es auch noch mal weiterspielen. Das ist die Brücke.
Das ist auch noch so eine Sache. Das Feature gibt es gerade nicht. Du kannst assoziiert online mit Freunden spielen. Das wird noch irgendwann nachgereicht. Das soll, habe ich gelesen, im Mai als Update kommen.
Ja, ciao.
Oh Gott. Oh nein. Bring Spiele doch mal fertig raus, ey.
Es ist halt wirklich einfach irgendwie sehr Barebones-mäßig, leider. Ja,
also meine Empfehlung für unsere Hörende, wenn es im Sale ist, schlag zu, es ist ein fucking geiles Spiel, aber ja, jetzt gerade...
Vielleicht auch hier einfach warten, bis der in Anführungszeichen Early Access vorbei ist und warten, bis mehr Spieler im Kader sind, bis das Online-Ding gut funktioniert und bis man Multiplayer spielen kann. Na, so kann man nicht sagen. Ganz kurz noch als Einwurf, bevor Marvin seine Meinung kickt. Ich hatte auch noch ein, zwei Matches online gegen andere. Einmal mit meinem Karrierespieler und einmal mit einem Profi. Und die haben richtig, richtig Laune gemacht. Die waren arschlochspannend, super knapp. Eins habe ich verloren, eins habe ich gewonnen und das war.
Aber gibt es auch so ein Online-Rating-System wie bei FIFA und so, dass du Bronze und Silber und so, oder wie ist das?
Also ich habe einmal irgendwie, ich glaube, es waren zwei verschiedene Modi, die ich hatte. Einmal habe ich, ich weiß nicht, wie sie heißen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gab immer so Daily Tasks und Sachen, die ich spielen konnte und dann würdest du noch weiter gerankt werden. Das konnte ich nicht, dann war die Zeit dann knapp, aber es es war geil, ey. Vor allem das letzte Spiel, das ich dann gemacht habe, also es war mit den Profis, das hat sich angefühlt wie ein fucking Dark Souls Boss. Oh, das hat richtig Spaß gemacht, ey. Also das ist dann wieder das so, das ist das, warum ich dann final doch sage, für mich hat's funktioniert, weil sobald ich auf dem Platz stand, war's exakt, was ich wollte und es war richtig gut und richtig komplex und richtig Spaß.
Schön!
Ja, ich finde halt, das Spiel ist nichts für Einsteiger. Also es nimmt einen leider zu wenig an die Hand und wenn man jetzt nicht das krasseste Tennisinteresse der Welt hat und die Muße hat, sich da reinzufuchsen, ist das Spiel für Tennis-Neulinge nix. So, dann spielt Mario Tennis. Also nicht mal als Meme gemeint, sondern herrlich ehrlich. Es ist für Casual Player das bessere Tennisspiel. So. Punkt.
Finde ich fair.
That being said.
Total.
Es kommt im Mai ein weiteres Mario-Spiel raus. Nämlich Paper Mario, die Legenden vom Äonentor. Und das würde ich nämlich für die nächste Folge gerne in den Ring werfen. Es ist Paper Mario. Es ist basically ein JRPG. Nur mit Mario. Es ist witzig. Kuro freut sich immer über JRPGs, deswegen let's.
Na, ist halt einfach alt.
Go. Hast du das schon mal gespielt?
Wie mit deiner komischen Sonic Collection, die du damals hattest.
Die ist hier für Migi gewählt. Da sind wir wieder bei Migi.
Shoutout.
Aber fair.
Ist bestimmt ein sehr witziges Spiel. Also die Mario-RPGs sind ja eigentlich immer durch die Bank. Mhm.
So.
Ey, würde ich mich freuen, wenn es gewinnt. Habe ich noch nie gespielt.
Same.
Gut. Ich schmeiß mal meins, der Pitch wird relativ kurz. Es ist Senua's Saga Hellblade 2. Fucking geil. Benchmark. Ist eine Rakete. Let's do it.
Richtig Bock.
Kann man vielleicht sogar in den 2 Stunden durchspielen, wie wenn es so ist wie im ersten Teil, oder?
Ja, gucken wir mal. War
es nicht super kurz?
Nee, es war schon ein bisschen.
Ich glaube nicht ganz so kurz, aber er war auf jeden Fall.
Es war schon kurz, aber es war gut kurz.
Ja. Ich würde auch sagen 6 bis 8 Stunden.
Ja. Genau richtig.
Okay. Ja, freue ich mich tatsächlich seit Jahren drauf und alle Videos, die man sieht, sind absurd abgefahren. Ey, ich will gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, das wird crazy.
Ja. Ich glaube auch. Bin richtig Bock drauf. Mein Titel, den ich in den Ring schmeiße, ist ein Titel, den ich letztens bei mir in der Steam-Bibliothek entdeckt habe, wo ich dachte, ach ja, es gab ja einen Steam-Sale, da habe ich den ja gekauft, bisher noch nicht gespielt. Und das war damals im Early Access, kommt jetzt raus in den Full Access und das Spiel heißt Fabledom. Und Fabledom ist ein Städteaufbauspiel, aber halt in einem Fairy-Tale-Setting. Das heißt, es gibt dort auch sogar so kleine Easter Eggs wie du sammelst eine Bohne oder dann kommen halt diese 7 Zwerge rein und sowas halt. Und du musst aber auch dann halt in deinem fabelnden Dorf eine Prinzessin und einen Prinzen finden und sowas halt. Es ist super cute gemacht. Der Look sieht richtig geil aus. Ich habe es noch nicht gespielt und bin sehr, sehr froh, dass ich es noch nicht gespielt habe, weil wir es jetzt in den Podcast spielen könnten. Städteaufbau in einem Fairy Tale, super gute Grafik, PC-Simulation, let's fucking go.
Ich habe einen Pick und ich habe einen Notfall-Pick, falls Marvin gleich ein Veto aussprechen wird. Was durchaus passieren kann. Denn ich würde gerne anbieten Homeworld 3. Hardcore, Sci-Fi, PC, RTS in dreidimensionalen Raum mit taktischen Schlachten. Lächerlich komplex.
Das wäre so funny, ey. Homeworld 1
und 2 waren legendäre Echtzeitstrategiespiele damals auf dem PC. Auch, keine Ahnung, 20 Jahre her und jetzt kommt ein dritter Teil, auf den ich mich sehr freue, von dem ich auch ein bisschen Angst habe, weil aus der Community einige gesagt haben, oh, so richtig geil wie 1 und 2 ist es irgendwie nicht, weil es gab irgendwie eine spielbare Beta oder so und dann wurde das Spiel nochmal verschoben. Deswegen, fingers crossed. Mhm. Aber ich glaube, es wäre trotzdem ganz witzig, weil ich glaube, es gibt einen Koop-Modus, wo mehrere Leute zusammenspielen können gegen die KI.
Wir sind mehrere Leute.
Ich bin einer von mehreren Leuten.
Wir hassen KI.
Und falls Marvin jetzt absolut, also es könnte eine Topspin-Situation für dich werden. Deswegen kannst du jetzt dein Veto sagen. Und das ist absolut okay, weil ich habe ein anderes Spiel.
Kuro.
Das noch schlimmer ist.
Aber dann hast du kein Veto mehr und das andere Spiel müssen wir dann, das wird es dann.
Oh, richtig, geh aufs Ganze jetzt. Gleich kommt der Zong-Sound.
Was machst du?
Jetzt musst du überlegen, wird Homeworld 3 gewählt? Oder willst du ein Veto nehmen und ich habe was anderes, was deutlich harmloser ist?
Also ich
Marvins Kopf gerade.
Liebe und schätze dich als Mensch und als Freund. Und wenn du mit bestem Wissen und Gewissen sagst, dass das ein Spiel für die nächste Folge ist, dann vertraue ich dir da natürlich. Punkt.
Er hat jetzt den Aufschlag von Kuro einfach returned, würde ich sagen.
Ja, returned.
Also das ist jetzt verwehrt, ne? Also quasi alle anderen Tore sind zu. Es gab nur ein anderes Tor, aber das ist jetzt zu. Mein zweiter Pick, und das ist jetzt so, ne? Und das wäre im anderen Umschlag gewesen, wäre Multiversus.
Oh. Wie oft wird es schon released eigentlich?
Nee, das war ja letztes Jahr Beta. Dann haben sie es offline genommen, weil die Leute halt irgendwie so, und haben jetzt ein Jahr lang nochmal dran gebastelt und es ist Smash Brothers mit
Warner Brothers
SpongeBob und so.
Marv hat sich für das erste entschieden, für Homeworld 3, oder?
Es wird Homeworld 3.
Danke, Marvin.
Die Hörenden müssen sich entscheiden. Oh. Und die wollte ich mal kurz adressieren, weil, hallo, liebe Day One-Hörer, es ist der 9. Mai. Sehr schön, dass ihr wisst, dass an jedem zweiten Donnerstag unsere Episode released. Was jetzt neu dazu kommt, ist, dass wir unser Voting für die nächste Episode immer am Folgesonntag haben werden. Das heißt, jetzt, wenn ihr das hören solltet, am 9. Mai wird am 12. Mai das Voting stattfinden. Alle, die nach dem 12. Mai hören, Amateure. Aber jeder und jede weiß, dass am zweiten Donnerstag des Monats unsere Episode rauskommt. Timo,
wann kommt denn dann die nächste Folge raus?
Die nächste Folge wird rauskommen am 13. Juni. Oh. Ist da nicht sogar auch dann halt EM und so ein Scheiß? Und dann ist das Voting am 16. Juni. Nee, EM ist am 20.
Das
glaube
ist ja,
ich.
Also weiß man jetzt schon, wann die nächste Folge rauskommt? Das ist ja...
Du weißt es jetzt schon. Ich kann dir auch sagen, wann die November-Folge rauskommt. Am 14. November.
Das ist ja ein Tag vor meinem Geburtstag. Irre.
Und das wird, oh, dann wird richtig. Uiuiuiui.
Grüße an 14. November, 2 Stunden später, Crew. Ihr habt jetzt schon den DLC von Elden Ring gespielt. Ach, Chris, ich würde so gerne mit dir drüber reden.
Ey, es ist die längste Folge ever. Das ist so viel passiert.
Sag mal, ich fand auch in irgendwelche Kommentare, wo ihr wollt. Ob das cool ist oder ob wir uns wieder mehr auf unser Spiel konzentrieren sollen.
Ich fand aber krass, wie wir noch den Return geholt haben und das Spiel doch nochmal richtig gut durchgegrand slammt haben.
Ja. Oh, so,
Dankeschön, High Five, Beong.
Alright. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören, danke an meine tolle Crew. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch über alles Mögliche zu reden. Und ich habe auch sehr gerne bei diesem 10-minütigen Anime-Exkurs zugehört. Das war richtig toll. bin gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird. Werden wir noch länger, werden wir noch weniger über das eigentliche Thema reden?
Kommt also das Spiel an.
Mal gucken,
welches Spiel wird.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und verabschiede mich. Bleibt uns gewogen, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Und auf
Wiedersehen. Shrimps in die Fan. Shrimps in die Fan.
Das war der 2 Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt's auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social Media Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.